Prosperity 2.
Yippie.
Mhm. Ich komme beim Biertauchern.
Macht ihr das?
Wir schreiben den 2.2.2015. Wir sitzen beim Garibiner Zypresse in der Westbahnstraße
35A.
Ja.
Und das ist die 191. Folge der Biertaucher.
Jepa.
Und heute mit
dem Gregor,
Horst,
dem Johnny
und Klaus.
Genau, das Ganze findet statt mit besonders freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle.
Und ständig geflattert von Bernd Schlapsi und anderen. Vielen Dank, liebe Flatter.
Ja, Flattern ist super. Danke.
Gut.
Worüber wollt denn ihr reden, bevor ich nur noch von der Fostem rede?
Also, ich habe nicht so viel Themen, ein bisschen über den Raspberry Pi 2, was ich da so ein bisschen mitbekommen habe, vielleicht über das auch gekrautpfannete Yolla-Tablet. Und bevor du in die Fostam hinabsteigst, will ich noch gern eine kleine Berichtigung bringen von meinem Audiobericht und Hörerfeedback, ein ganz kurzes.
Okay, meinerseits eine Entschuldigung, dass ich die Shownotes vom letzten immer noch nicht gemacht habe. Irgendwann, ich habe jetzt allen diesen Herumsitzenden hier Biertauchern hier Accounts gegeben, das heißt, meine Hoffnung ist, ich source das out, das Shownotes machen.
Viel Glück.
Und sonst hat es eine
Liebe vor der Sonst schon lange.
Johnny, viel zu erzählen habe ich nicht, ich komme eigentlich zum Fostem Zuhören und kurz über den Raspberry 2 bestellt habe ich ihn schon.
Das ist ja wirklich noch.
Angeblich liefern wir in einem Werktag, also Ende ist morgen schon da.
Oh, so, sehr ärger als Amazon Prime.
Sehr, sehr schön. Ich wollte heute noch kurz das Thema WebRTC ansprechen. Aber auch nur mal so grob drüber und jetzt nicht technisch zu weit ins Detail, weil davon habe ich selber nur begrenzt Ahnung. Das muss halt dann gegebenenfalls jeder nachlesen.
Ja, dann mache ich kurz meinen Feedback-Blog. Erstens habe ich mich sehr gefreut, auf Google Plus gab es Hörerfeedback zu diversen Themen. Und ein Thema, das wollte ich gerne erwähnen, weil wir uns über Keyboards unterhalten haben, hat uns ein lieber Hörer gepostet, dass er ein Keyboard verwendet, ein mechanisches Keyboard von der Firma Das Keyboard, www.daskeyboard.com, glaube ich. Und ich kann mich von früher erinnern. Also ich kann mich erinnern, ich habe früher schon mal drauf gebraust und habe mir gedacht, ah, schöne Geräte und so. Und das kann man sich anschauen.
Klacki, oder?
Die machen wertige Keyboards, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und wer skurrile Keyboards-Auswahl auch noch sehen will, da habe ich heute einen Tipp bekommen. Es gibt einen Window-Manager, der sich nur mit dem Keyboard bedienen lässt. Red Poison nennt sich der passenderweise.
Ach, gegen die Maus.
Und da sollte man sich mal durchklicken, weil da haben User ihre Keyboard-Setups und Eingabegeräte gepostet. Und wer schaut mal drauf? Genau. Das zweite, was ich anbringen wollte, ist eine Korrektur vom letzten Mal zur Audio-Software-Teil. Da habe ich sicher genug Fehler gemacht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige audiophile Hörer viele Inkonsistenzen rausgehört haben. Aber eine ist mir selber ins Ohr gesprungen. Ich habe behauptet, dass Reaper gibt es nur, also eine Audio-Software, die gibt es nur für Windows, gibt es allerdings für Mac OS X auch. Ja. Und das ist mir deswegen ins Ohr gesprungen, weil es gibt den Ralf Stockmann, das ist ein Podcaster, der hat früher die Wikigeeks gemacht und der hat für Reaper anscheinend ein geschätztes Frontend-Thema geschrieben, das für Podcasten sich besonders gut eignen soll. Also ist für unser jetziges Setup nicht so interessant, aber vielleicht wer in dieser Richtung sich Software überlegt, kann da vielleicht einmal nachschauen. Gut, das war mein Errandum.
Ich habe sehr viel zu erzählen, tut es lieber ihr zuerst.
Ja, glaubst du?
Ja.
Kannst du oder du?
Nein,
großer Dominik.
Na gut, dann fange ich mal an.
Das ist, wenn man
ich glaube, das dürfte wohl noch am schnellsten gehen. Der eine oder andere Leser von diversen Seiten wird sicher mitbekommen haben, dass WebRTC momentan ziemlich in der Kritik steht, weil es die IP-Adressen auch über VPN verrät. Das ist einmal grundsätzlich so richtig. Nur, it's not a bug, it's a feature. Das steht grundsätzlich in der Spezifikation so drin. Wozu man WebRTC überhaupt braucht, ist eine andere Diskussion, die will ich hier gar nicht lostreten. Ich würde nur allen empfehlen, da es eigentlich eh keiner braucht, einfach den ganzen Mist abdrehen. Das kann man im Firefox in About Config beziehungsweise im Chrome gibt es da irgendein Add-on dafür. Das kann man kurz auf Heise nachschauen, zum Beispiel, die haben es angeführt, oder auf andere Quellen. Aber im Prinzip geht es nur darum, dass irgendein VPN damit unsicher ist, weil ich habe jetzt von einem Bekannten eine Mail gekriegt, der hat da was leicht missverstanden gehabt. Sondern das ganze WebRTC ist grob gesagt eine Funktion, die jetzt über die W3C im Browser implementiert worden ist, also von der W3C verabschiedet und jetzt neuerdings in die großen Browser verabschiedet. Mit implementiert ist, das heißt ab Firefox 34 und Chrome weiß ich jetzt nicht auswendig, ist ehrlich gesagt nur mein Browser. Das Ding soll im Prinzip Audio-Chats und Video-Chats direkt auf HTML5-Ebene ermöglichen.
Stimmt.
Also sprich TeamSpeak, Skype und sonstiges zu ersetzen, damit man keine zusätzliche Software mehr braucht, um eben, ja, ich denke, dass das marketingtechnisch das Ganze gefahren ist. Und da gibt es einen Server in der ganzen Konstruktion, der die direkte IP-Adresse abfragen kann. Das ist hinter einem NAT nicht so tragisch, weil da eben dann nur das A-Klasse bzw. C-Klasse Netzwerk dann sichtbar ist, also das 10. irgendwas 100 oder 192.168 bla. Das ist soweit noch tragisch. Die ganze Geschichte wird aber ziemlich unangenehm in dem Moment, wo man mit IPv6 zu tun hat. Weil dann ist eben wirklich die reale Adresse da. Da das Ding also wirklich keiner braucht oder fast keiner, verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum man das Ding unbedingt zwangsläufig hat auftreten müssen. Da gibt es ja halt mal in die Einstellungen einen Button dafür oder eben ein Eckchen zu setzen oder so. Und das muss wirklich in der About Config machen und das finde ich eben ziemlich scheiße.
Und du meinst, der einzige Nachteil könnte jetzt sein, dass ein Web-Chat-Client wie jetzt Google Hangout oder so dann nicht funktioniert, also dass ich nicht über das Web Video chatten kann, wenn ich mir das ausschalte.
Das Google Hangouts gerade verwendet ja diesen Mechanismus noch gar nicht. Ich habe nur am Rande mit.
Das weiß ich jetzt mal nicht.
Firefox heißt das Ding Hello.
Genau, das habe ich nämlich mitbekommen. Okay. Ich habe die Story auf diesem Wege mitbekommen, dass eben der Mozilla da jetzt in den Firefox so einen Chat-Client integriert hat, der das
verwendet. Also es funktioniert dann möglicherweise ein Chat-Client nicht, den ich noch gar nicht benutze.
Genau.
Okay,
also das ist ein Chat-Client, weil. So wie du sagst, ein Chat-Client greift ja auf eine eigene Ebene zu, der ist davon gar nicht betroffen. Und um Chat-Clients zu umgehen, hat man den ganzen Mist jetzt in einem Browser implementiert, der aber intern auf einen Server zugreift, der dann deine Daten ausspuckt.
Ich wollte kurz fragen, ich kenne das Konzept gar nicht, also was in WebRTC funktioniert, aber zum Verständnis, das braucht einen Server?
Das habe ich mir auch gedacht. Wessen Server ist das dann? Ist das jetzt bei diesem Hello am Chat-Service, das ein Server von Mozilla, auf den er zugreift, und alle dranhängen, oder? Wie ist das vorzustellen?
Also Mozilla ist kein Server. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Server das war. Aber praktisch nur um die Connection direkt herzustellen, um die Hops so zu verkürzen. Wo er dann praktisch direkt beim Browser anfragen kann und dann die Connection direkt
herstellen. So S-Tun-Server, um direkt Verbindung zwischen zwei Leuten, die beide in der NAT sitzen, so zum Tunnel aufbohren. Genau. Könnte man vorstellen, also vermute jetzt.
Ja.
Aber das gibt ja dann die eigenen deine eigenen NAT-Daten auch.
Mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie die Server geheißen haben, aber das ist jetzt nicht irgendwie Hersteller, sondern eine Kategorie.
Ich verstehe, ja. Aber okay. Interessant, also WebRTC irgendwie ist mir bis jetzt nur vorbeigeflogen, ich habe jetzt im ersten Moment gar nicht gewusst, worum es geht.
Also ich habe es mitgekriegt, wie es implementiert worden ist, aber so, wieder mal was ich eh nicht brauche, interessiert mich eigentlich nicht. Ich muss feststellen, ich habe mich getäuscht. Auch solche Meldungen sollte man gründlich lesen. Das spart einen Haufen Ärger. Weil das ist wirklich komplett unnötig aus meiner Sicht.
Also du empfiehlst auf der Heise-Seite diesen Artikel zu suchen, wo genau erklärt wird, wie man es abschaltet.
Okay. Ich werde mir überlegen, da eventuell noch dann aufs Wiki was zu posten in der Richtung. Einfach um die Sache zu verkürzen. Ich habe schon überlegt, das auf meinem eigenen Webserver mal zu machen. Ich bin inzwischen an dem Punkt angekommen, dass ich mir jetzt wirklich dokumentieren muss, was habe ich jetzt in der About-Config alles verändert. Im Laufe des letzten Jahres ist da doch manches zusammengekommen. Und wenn ich mir vorstelle, ich crash mein System und muss das alles neu einrichten, dann sollte das vielleicht dokumentiert sein.
Oder gute Backups. Ich vertraue die Backups.
Nur da mein RailsKit nicht dauernd läuft. Weil ansonsten hätte ich das Ding einfach als kleine Webseite gemacht, hätte die Einträge mit Vermerke dazu. Mhm. Aber...
Ich muss kurz schauen, ich habe kurz festgestellt, beim Garib, sind das die Bierdeckel vom Garib hier, vom Lokal?
Weil das nee, das ist vom 31C3.
Ich denke gerade, das ist von der Pi-Cologne, glaube ich, oder? Mhm,
sehr. Unser Bier ist mit ausgestattet.
Dabei der Hinweis an Horst, man sollte vielleicht ein Foto davon machen.
Ja, sehr schön.
Ja, tut mir leid, ich habe jetzt beschlossen, ich outsource jetzt alles, was mir nicht Instant-Freunde bereitet. Also ihr könnt gerne Fotos machen. In die Tasche zu greifen und dann noch ein Foto machen. Viel zu umständlich schon.
Du brauchst Google Glass.
Ach, gibt es ja genau.
Nicht
mehr.
Ah. Ist ja. Google Glass.
Nein, Google Glass wäre ein Grund, hier nicht mehr aufzutauchen.
Ich film ja eh nichts.
Also ich halte das Ding nicht lang genug, wie der Podcast hält.
Ja, stimmt, für Marco her, ja, es ist nicht so bis.
Muss man schnell wechseln.
Schon gut. Ich beende es an der Stelle einfach mal, was es technisch angeht, wie gesagt. Also ich war selber gerade erst dabei, mich ein bisschen einzulesen, weil, wie gesagt, das ist eine Anwendung, die mich bisher nicht betroffen hat. Ich bin der Meinung, man sollte das Ding deaktivieren für alle, die nicht wissen, ob sie es brauchen oder nicht. Weil ich glaube, 99% werden es im Leben nie verwenden. Oder gut, im Leben möchte ich nicht sagen, aber zumindest die nächsten 2 Jahre.
Schauen wir mal, ich weiß nicht, so ein integrierter Webchat-Chat-Bereich ist halt dann doch auch eine nützliche Technologie, wenn man sich schaut, wie viel sich jetzt spieletechnisch im Browser schon tut, wenn dann Leute auf eine einheitliche, normierte W3...
Ich würde sagen, eine offene
API, also API bietet, können Sie das als Hub nutzen, dann bist du...
Bei MMOs ist das Ganze längst integriert, seit etlichen Jahren.
Ja,
bei
passt aber nichts. Also, wenn es schon integriert ist, kommt ja das nächste Coolkit um den Block und dann...
Nein, es ist so wie...
sind man Sie kann vielleicht alle bei Web...
Das ist selber wie... Ja. Videos konnte ich eh schon immer mit Flash abspielen, wozu brauche ich halt mit im Video.
Ja, genau.
Also wirklich, du kommst das Video mit Flash auf.
Nein, es war
ich habe damit eigentlich nur Bilder produzieren können.
Es war so, ich würde nur sagen, es ist kein Argument, weil man es schon bisher geht, dass man es nicht gegen...
Genau.
Also offene Standards finde ich prinzipiell eine gute Idee, nur wenn man es so implementiert ist, dann scheint das nicht so gut zu sein. Aber prinzipiell finde ich es eigentlich
auch... Ja, also grundsätzlich hätte man es ausgeschalten und irgendwo so als Klickbutton oder als Häkchen zum Aktivieren. Hätte gesagt, ist alles okay, nur so in der Form das einfach reinzuwürgen. Und dass nur versierte Nutzer dann überhaupt eine Chance haben, das Ding wieder abzudrehen. Also das. Aber gut, ich glaube, die Diskussion dazu startet erst. Da werden wir in den nächsten Wochen sicher noch das eine oder andere dazu hören.
Gut. Ich kann was über kleine Roboter erzählen, was noch nichts mit der Fostem zu tun hat.
Wie kleiden?
Ja, und zwar den...
Nano.
Nein, fast. Nicht Nano, sondern Nao.
Okay.
Und ich weiß es gar nicht mehr, habe ich erzählt von der Pressekonferenz, wo der Harald den Nao famos abstürzen hat lassen.
Ich habe es nur auf YouTube gesehen, weil du es gepostet hast irgendwo.
Das heißt, ich habe das noch nicht einmal in einem Biertacher-Podcast erzählt.
Dumme Frage aus dem ahnungslosen Lager. Was ist Nao?
Tja, Nao ist ein französisches Produkt. Das ist ein kleiner, süßer Roboter. Circa 60 cm hoch. Noch kleiner vielleicht, ja. Und voll bewegen. Also kann tanzen und gehen und sprechen und alles Mögliche. Und ist in Python, ist grafisch programmierbar und eigentlich und diese grafische Programmieroberfläche erzeugt auch Python-Code, mit dem du ihn programmieren kannst. Der Python-Code schaut allerdings aus wie Java.
Dieses Ding kann tanzen, sagst du?
Kann tanzen, ja.
Dann würde ich das gerne in einem Video im Vergleich zum Asimo sehen.
Einfach nach Nao suchen. Und auf jeden Fall schon vorletzten Podcast, glaube ich, war eine Pressekonferenz von IoT Vienna und da wurde der IoT Junior Cup eröffnet mit anderen Firmen zusammen. Das ist ein Bastel-Programmierwettbewerb für Schulen und so, sehr gut ausgestattet finanziell. Okay. Und unser aller Harald, IoT, also Internet of Things Experte, hat halt die Pressekonferenz im Presseclub Concordia, schweineteuer, offiziell dann, also diesen Wettbewerb offiziell eröffnet, indem er diesen Nao-Roboter so auf einen Tisch gestellt hat und ihm einmal über den Kopf gestreichelt hat, dadurch aktivierst du ihn, dann fängt er an so die Augen bunt zu leuchten und dann plappert er, also dann der Nao war so programmiert, dass er dann aufsteht, sich streckt,
Das gesessen vorher nämlich am Beginn,
Vorher sitzt er so, dann streckt bedankt er sich, dann geht er und dann spult er eine Begrüßungsrede ab. Ja, die ist ganz, ja, ganz okay. Da tanzt er ein bisschen und so und sagt, ich eröffne den Wettbewerb. Hat auch alles funktioniert, allerdings erst beim zweiten Anlauf. Beim ersten Anlauf ist Folgendes passiert. Harald setzt diesen Nahroboter auf einen Tisch. Ja, der Tisch ist spiegelglatt und streichelt eben über den Kopf. Das Ding streckt sich, gähnt, bascht nach vorne, schlittert bäuchlings weiter nach vorne und landet bäuchlings hinten am Boden. Und der Harald schlittert dem Typen so nah.
Besser als gedacht. Menschlicher Slapstick.
Das ist so ein Slapstick-Ding. Ja.
Und das nur krachen durch
die. Man muss dazu sagen, so ein Ding kostet zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Ja. Das tut richtig weh.
Wenn man das schlagen sieht und hört. Es erinnert irgendwie ein bisschen an die USB 1.0 in der Interpretation damals. Die Vorstellung damals war ja legendär.
Das ist auch so ein Vorzeige-Fehleffekt oder was? Weil USB
kennst du
das? Nein, klär uns auf, wir sind zu jung.
Und das geht alles wunderbar und alles im Betrieb und nimm den USB-Stick und steckt den an, Bluescreen.
Ja, so war das. Ja, ich hoffe, dieses Video wird noch viral. Also ich habe es fest herumgepostet, es hat derzeit, glaube ich, 1000 Aufrufe oder so. Irgendwas, also es steigert sich.
Jetzt hast du gesagt, es soll viral werden. Das ist
ich will das viral. Achso, okay. Es gibt auch die zweite Version.
Jetzt kann's.
Okay. Und die zweite Version gibt es, wo der dann halt sein Eröffnungsrädchen seine Eröffnungsrede haltet und der Harald super nervös dahinter ist und so immer
mit den Armen, wo so fliegt, so halt so, hält nur die schützenden Hände, also berührt ihn nicht, aber hält die Hände vor ihm.
Genau,
ja. Noch ein bisschen anschauen.
Was muss das Ganze noch
ja, ein sehr vorsichtiger Vater.
genau.
Harald Cipetto.
Okay, genau. Und ja, und zu diesem Nao kann ich eben erzählen, dass auch letzte Woche, am Mittwoch, glaube ich, war ich im Naturhistorischen Museum. Ich habe jetzt leider den kompletten Namen vergessen. Auf jeden Fall war das eine Aktion, dass schulklassenweise Kinder gescheucht wurden am Vormittag durchs Naturhistorische Museum in Wien.
Klingt gescheucht.
Gescheucht, also hinten so der Lehrer, so, da gehen wir, und die Kinder dann Kaugummi kauen. Und es ging so, also der Ralf war dort, der Florian war dort, und ich habe halt geholfen, diesen IoT-Tech-Wiener-Tisch zu betreuen, auf dem ein Nao-Roboter stand und sonst ein paar Visitenkarten, sonst haben wir, glaube ich, nicht viel ausgestellt, und eben diesen IoT-Tech-Wettbewerb. Und der Plan war, dass die interessierten Jugend Österreichs dann den Roboter cool findet und sich dann schlagartig innerhalb von einer Sekunde für Programmieren und Programmierwettbewerbe interessiert und den Standort Österreich rettet, indem sie eine naturwissenschaftliche Karriere einschlagen, statt Soziologen oder sonst irgendwas zu werden. Ne? Und die Realität war so, dass der Pöbel Kaugummi kaut, also sie haben es schon angeschaut, aber je älter sie waren, desto weniger haben sie zeigen können, dass der süß ist, desto mehr mussten sie cool sein und haben sich auch eher, bis auf ganz wenige, die überraschend intelligente Fragen gestellt haben, haben sie sich eigentlich, je älter sie waren, so ab 14 nicht mehr wirklich dafür interessiert. Aber, und jetzt kommt's, je jünger die Kinder waren, es waren eben auch Volksschulklassen dort und so, je jünger die waren, desto unglaublich intensiv haben die interagiert mit dem Nao-Roboter. Also der Nao-Roboter hat seine Show einprogrammiert gehabt, man hat ihm über den Kopf gestrichen, dann ist er aufgestanden, hat gegähnt, dann hat er gesagt, er ist ein Roboter, hat sich lustig gemacht über einen R2-D2, hat so einen R2-D2 imitiert und dann hat er kurz getanzt zu diesem von dem Südkorean Gangnam-Style hat er so getanzt. Ne? Und dann hat er sich wieder in sich zusammengesunken und gewartet, dass das nächste Kind ihm über den Kopf streicht. Also es war so eine einprogrammierte 3-Minuten-Show, die eigentlich nicht interaktiv war, außer dass du ihn gestartet hast. Aber die kleinen Kinder haben wirklich unglaublich auf ihn interagiert. Die sind so hingegangen, haben mit ihm geredet, haben ihm so die Hand gegeben und so. Wenn er was gemacht hat, haben sie ihm sofort nachgeäfft und so. Und ich habe heute auch mit einem Mann zu tun gehabt, der eben mit diesen Nao-Robotern in Schulklassen geht und dort Workshops hält, und der hat mir Fotos gezeigt, also wo die Schüler sozusagen den Nao-Roboter als Tanzlehrer verwenden. Also der tanzt halt was vor und die Schüler alle hinten tanzen es nach. Also die haben überhaupt kein Problem, aber anscheinend nur bis zu einem gewissen Alter. Und der hat mir auch bestätigt, also ab 13, 14 geht es nicht mehr. Und je jünger sie sind, desto, die nehmen das praktisch als Kind wahr oder als Lebewesen. Das ist unglaublich, wenn man das sieht. Ne? Die nehmen das nicht als komisches Tech-Spielzeug wahr, sondern haben sofort emotionale Beziehungen, kann man das sagen. Also wie wenn du mit einer kleinen Katze oder einem Hund interagieren würdest. Ne? Streicheln, hallo, und oh, schau, und er bewegt sich. Und dann haben sie auch gesagt, so, oh, da ist der lustige Roboter. Und so. Ja. Also es war für mich sehr faszinierend, dass das sehr altersabhängig ist, wie dieser Roboter wirkt.
Mhm. Kurze Frage von mir. Mhm. Oder für die Hörer, Internet of Things Vienna, ist das Verein oder was ist
das
für
ein Ja, Verein? Das, das also OS Domotics, der Verein vom Harald, hat jetzt so eine Metastase gegründet namens IoT Vienna, Internet of Things Vienna. Und weil die wesentlich.
Kann man positiver formulieren.
Ja, und weil dieser Auswuchs.
Eine freundliche Filiale
oder ist auch schlecht. Weil also dieser Auswuchs jetzt wesentlich populärer ist als das Original, überlegen wir derzeit sogar, ob man jetzt nicht das OS Domotics umtaufen auf Internet of Things Vienna.
Also ich habe es gesehen, dass diverse Treffen im Angebot
wurden. Genau, im Stockwerk immer, ja.
Aber genau, ich habe nie genau hinterfragt, aber ich wusste nicht, ob ihr jetzt noch OS Domotics umbenannt habt oder ob
das neu ist. Wir sind dabei, das jetzt also wahrscheinlich umzubenennen.
Okay. Sind wir noch regelmäßig diese Treffen
im Stockwerk? Ja, also im Stockwerk kann man durchaus hingehen, der ist da organisiert, Harald auch oft dort.
Und das ist auch offen, da kann man
kann jeder rein, war zum Beispiel ein Workshop, wo man diese Nahroboter programmieren kann.
Also ich war jetzt einmal beim anderen Event im Stockwerk, also ich kann bis jetzt nur Sektor 5 so als Location, das ist sehr ähnlich, auch so ein Coworking Space, über drei Stockwerke und im Erdgeschoss haben sie so einen Saal, wo halt diverse Vereine und so, glaube ich, kostenfrei oder
zahlen was? Ja, also die Vereine müssen schon was zahlen.
Okay, das wusste ich nicht genau, ob die was zahlen oder... Aber halt sehr schöne, Coworking Space mit einem coolen Veranstaltungsraum und auch sehr...
Die Veranstaltungen sind halt wirklich open, also kann wirklich jeder hier auf meetup.com immer zu sehen.
Genau. Ist das da, wo er erzählt, dass das der Pi Girls
auch? Nein, die Pi Girls sind wieder im Sektor 5. Stockwerk ist bei U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße und dann noch ein bisschen
stadtauswärts. Also aus der Gürtel hinter der Kirche.
Kleine Anmerkung zum Sektor 5. Seit einiger Zeit geht da der Bitcoin-Automat nicht mehr. Also ist er deswegen hinfahren, ist eher nutzlos derzeit.
Der ist schon lange außer Betrieb, was ich gesehen habe.
Also war auch länger nicht mehr dort. Dann bin ich extra hingefahren, wollte was raufladen. Und scheinbar gibt es wohl den Betreiber gar nicht mehr. Zumindest ist die Webseite nicht mehr erreichbar.
Ich glaube, die Betreiber haben einfach, vermute ich jetzt aber nur, dass die, nachdem in Österreich ja das nicht geklärt ist, ob auf Bitcoin-Verkauf Umsatzsteuer einzuheben ist.
Ach, da gibt es ja auch.
Also, wenn sie es einheben, dann müssen sie es 20% draufschlagen, dann wird es keiner kaufen. Und wenn sie es nicht einheben und im Nachhinein wird es nachgefordert, dann wird er nicht auf den Gewinn, sondern wirklich auf den Umsatz. Das wäre Ruin. Also, das heißt, es ist in Österreich einfach momentan nicht so einfach, verlässlich, also rechtssicher das zu machen, ohne das Risiko zu haben, dass im Nachhinein plötzlich die aus Finanzbehörden kommen. Aber falls es jemand rechtzeitig hört, am Mittwoch ist wieder Bitcoin-Meetup im Sektor 5, also jetzt übermorgen. Und da dieses Mal, also wir haben jetzt ein paar engagierte neue Mitglieder, die sich da wirklich bemühen, interessante Talks aufzustellen. Weil ich muss sagen, ich bin ja faul bis jetzt gewesen, mich da zu engagieren. Und auf jeden Fall, sie haben auch heute, also eben zu dem Thema, auch einen Jungunternehmer dabei, der im Bitcoin-Umfeld in Österreich ein Unternehmen gestartet hat und der hat erzählt, wie es ist, mit welchen, also als Unternehmer in so einem unsicheren Rechtsumfeld und wie er damit umgegangen ist. Aber die haben nämlich zum Beispiel ziemlich intensiv mit der FMA auch interagiert und von denen noch einige nicht Zusicherungen, aber zumindest sehr gut abgesichert, soweit es möglich ist, damit sie halt vorwegs sagen können, sie haben alles getan und wenn noch in der gesetzliche Klarheit da ist, dass es nicht wissentlich gegen das Gesetz gehandelt haben.
Mhm. Naja, die sehen, sie können ja nicht so ohne weiteres Rückwirkung greifen.
Naja, es ist so, man kann es interpretieren.
Ich weiß, in Österreich geht es um manches, aber
es ist
dann hoffentlich doch
nicht. Nein, es geht schon, wenn du, also rückwirkend, es ist Interpretationsspielraum.
Das ist schon unklar
formuliert. Und sobald, unklar deswegen, weil diese Art von Technik, also es wird nichts erwähnt, und wenn danach ein Gerichtsentschluss kommt, der das so interpretiert, dann kann man das versuchen,
rückwirkend einzufordern. Ich kann mir auch vorstellen,
zumindest Finanzbehörden neigen dazu, das rückwirkend einzufordern.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es wichtig ist, als Firma, die tätig ist in diesem Gebiet, da proaktiv vorzugehen und das, wenn Unklarheiten bestehen, da wirklich sich da auch, aber soweit es geht, zumindest
informieren und abzusichern. Genau, ich würde gleich auch sagen, wer das ist Coinemail, so Minimal Coin, also keine Ahnung, ist, oder ich weiß nicht, wo der Name herkommt. Mhm. Und die bieten, also unter anderem derzeit bieten die eine Möglichkeit dann Bitcoin zu kaufen über EPS und Sofortüberweisung. Also so Bitcoins, EPS ist das Online-Banking. Also du hast die Bitcoin binnen einer Minute. Also nicht so mit Überweisen und Warten. Mhm. Und sie haben das, sind aber trotzdem keine Finanzdienstleister. Das ist nämlich sehr interessant, wie sie es rechtlich machen.
Okay.
Da kann man gespannt. Weil sie halten keine Kundengelder, also zu keinem Zeitpunkt. Also genau, das ist irgendwie so in die Richtung muss. Also Wenn es interessiert, kann sich den Talk dort anhören übermorgen und auch mit den Leuten diskutieren.
Also Mittwoch im Sektor 5.
Genau, um 18.30 Uhr, also um 19 Uhr beginnt es meistens, aber 18.30 Uhr ist halt der Treffpunkt.
Das könnte interessant sein. Ich habe eigentlich glaube, die Bitcoin-Szene ist abgesehen von den paar Freaks, die sich in ihre Wirtschaftstheorien aufgehen, tot. Aber
man muss sagen, gerade in letzter Zeit, es hat sich ein zweites, nicht Unternehmen, aber eine Gruppierung gegründet, die Coinfinity, nein, nicht Coinfinity gibt es schon länger in Graz. Die nein,
das sind die, die es jetzt eben scheinbar nicht mehr gibt.
Nein, die Coinfinity gibt es noch, die von Max und wer ist der zweite, weiß ich gar nicht.
Ja, wie auch.
Aber die, ja, verdammt, ich kann es nur verlinken. Also der coinassociation.eu, das ist eine, die wollen, also die Bitcoin Austria, diesen Verein gibt es schon länger, die machen aber bis jetzt nur monatliche Meetings, wo halt mehr oder weniger regelmäßige Talks sind, meistens Techniker bis jetzt, und aber halt nicht wirklich, also wir sind eine Informationsanlaufstelle, aber so also wirklich, es ist
okay,
nicht.
Okay, wir müssen kurz pausieren.
Kurze Batterie. Nach dem Batteriewechsel, Bitcoin lebt und am Mittwoch gibt es im Sektor 5.
Und ich wollte kurz erzählen, coinassociation.eu ist auch eine Gruppierung, also ein Verein, ich weiß nicht, ob es jetzt Verein ist oder was genau gegründet haben, in Österreich, die jetzt wirklich Veranstaltungen suchen zu organisieren, mehr im professionellen Niveau. Da waren jetzt zum Beispiel letztens war Diskussion bei der Räumlichkeit, das ist schon leider vorbei, die war bei Superfunds, da waren Rechtsexperten, da waren Leute da, von, also Anwälte, dann vom Ministerium, von der Finanzmarktaufsicht, da haben wir öffentliche Diskussionsrunde zum Thema gestartet und ich habe das sehr interessant gefunden, dass es ein bisschen mehr jetzt schon im offizielleren Bereich ankommt und Coin Association, also da steht der Paolo, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht dahinter, der es gegründet hat, okay. Und der bemüht sich wirklich sehr, also schon ein älteres Semester, also selbst, der war halt vorher schon einiges in die Richtung gemacht und der macht das wirklich gut, also der organisiert da einige Sachen und kann sich auf jeden Fall anschauen und in die Mailingliste eintragen. Da werden noch einige Events kommen, hoffentlich.
Stay tuned, ja. Ich
will mich da um Hals und Kragen reden. Gehen wir jetzt weiter.
Genau.
Ja, für das, was wir mit Bitcoins eigentlich gar nicht anschneiden wollten.
Das ist ein guter Roundup irgendwie. Genau. Also in letzter Zeit gehört, wie ein Bitcoin-Update.
Bitcoin-Update, den Podcast, ja. Der ist so gut wie. Also ich hab
jetzt auch schon länger nämlich nicht nachgeschaut.
Es
aber
ist schon seit über ein Jahr, glaube ich, kein Update mehr rausgekommen.
Ein Jahr ist das schon.
Dann aber die sind
da. Haben zwischendurch wieder eine Folge gemacht.
Eine Folge.
Das war's. Okay, das ist
aber es ist, glaube ich, aus persönlichen Gründen, weil der eine Andreas.
Ich habe gesagt, dass der eine Andreas jetzt woanders ist oder viel zu tun hat.
Den, also, der ist jetzt dauerhaft in Berlin schon seit längerer Zeit und der andere Andreas ist beruflich jetzt viel mehr involviert und privat auch Haus bauen und umzogen und so weiter. Also, das sind
die Zeitressourcen.
Ja, die zeitlichen Ressourcen nicht mehr da. Und eben deswegen finde ich es auch schön, dass ich jetzt bei Bitcoin Austria beim Verein, nachdem auch einige der ganz Alten, also ich bin auch nicht von Anfang an dabei, also ich bin auch erst seit einem Jahr so dabei dort, aber die, nachdem da einfach viele Leute nicht mehr so viel Zeit haben, das Schöne ist, dass auch Leute nachkommen, die sich da bemühen, da neue Sachen aufzubauen, neue Talks aufzutreiben.
Also der Verein ist aktiv und
regelmäßig. Also, man das Einzige, was wirklich aktiv und regelmäßig sind, die Meetups, und das alleine ist schon viel wert. Also man trifft jedes Mal Leute, es ist immer wieder, es sind glaube ich jedes Mal neue Menschen dabei und interessant auch aus unterschiedlichsten Bereichen, also wirklich, man trifft auch alle Altersgruppen, von Bankangestellten bis Juristen, bis also wirklich nicht ja, nur so wie früher, nur jugendliche Techies und so, sondern echt schon, es settelt sich schon und es wächst langsam, keine Ahnung, ich beobachte einfach.
Ja.
Gut. Ja, wenn ihr ja nichts zu sagen habt, plapper ich jetzt ungehemmt über die FOSDEM.
Jawohl.
Ja, mach das mal.
Ich bin gespannt, weil irgendwas wollte ich dich eh fragen über die FOSDEM, hab's leider vergessen und hoffe, dass du es jetzt einfach erwähnst und es mir dann einfallen wird.
Okay, also ich habe über eine Stunde Material aufgenommen, auch Audio von der FOSDEM.
Wahnsinn, ja.
Ich würde sagen, das picken wir nicht alles diesmal hinten dran, weil sonst wird's ein, sonst sprengen wir unser YouTube, unser Dingsbums-Konto.
Auch von nichts.
Nein, ich würde sagen, wir tun einfach ein paar von den Interviews auf die nächste Sendung.
Genau.
Dass sich das verteilt. Ja, FOSDEM, ich war zum zweiten Mal auf der FOSDEM, hat einen Vorteil gehabt, dass ich mich schon besser auskannt habe und muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, speziell wenn man belgisches Bier mag. Und wenn man belgisches Bier noch nicht mag, ist das auch extrem gut, wenn man dorthin fahren, weil dann mag man belgisches Bier. Also das braucht ein bisschen eine Gewöhnungsphase.
Fostem ist also in Belgien.
Ja, Fostem ist in Belgien. In Brüssel. Brüssel hat sich von seiner absolut schichesten Seite gezeigt, war da und Schnee und Schneeregen und Matsch und Gatsch und kalt und windig. Deswegen aber war mir alles wurscht.
Wir denken. Und Pommes essen.
Und ja, Pommes essen.
Genau. Einige unserer Hörer waren ja begeistert von einem letzten Bericht vom Pommes essen oder von geschulten großen Portionen.
Den kann ich noch toppen. Ja. Ja. Und zwar, also um es kurz zu machen, ich war mit den Typen von der Pai Ugat, nämlich mit unserem Sponsor Bernd Schlapsi, mit dem Hopp, den man erkennt, und mit dem Thomas Perl vom Chipotter. Also mit denen war ich zusammen im Hotel. Und das war auch sehr nett, weil dadurch, also das ist überhaupt sehr empfehlenswert, im Voraus ein bisschen so im Internet zu gucken, wer eh auch hinfahrt und sich da anzuschließen, weil dadurch war Hotelbuchung und Flug für mich alles super hirnbefreit. Also ich habe nur fragen müssen, wo soll ich buchen oder was. Buchen habe ich nicht einmal müssen, das hat eh alles der Hopp gemacht. Ich habe ihm nur zahlen müssen und Flug haben sie mir auch genau gesagt, wo ich hinfliegen muss. Und ich habe nichts denken müssen, ich habe mich nicht kümmern müssen. Ich bin einfach dort rumgestanden. Sie haben dann gesagt, du stehst vor dem falschen Gate, komm mit und so. Stell dich vor das richtige Gate, weil... Ja, das wurde halt geändert und ich habe es nicht mitgekriegt und so. Und ja, war super. Ich war super behütet und aufgehoben und konnte so richtig passiv Urlaub machen, weil mir extrem getaugt hat. Und gleich am Freitagabend, also es geht Samstag, Sonntag, gab es am Freitag, geht's los und am Freitagabend gab es schon so eine Pre-Party.
Okay. Wo hat die stattgefunden?
In Brüssel, in der Innenstadt, und zwar in einem Bierlokal, das heißt Delirium, und das ist berühmt davor, dass es über 1000 Biersorten vorrätig hat, vom Fass, nicht in der Flasche, und die meisten sind belgische Biere, und die kaufst du dazu in 0,3 Gläsern, also seitelweise. Mhm. Ein Seitel kostet ca. 4 Euro, also für unsere Verhältnisse relativ teuer, du kannst dann so massenhaft Bierdeckeln kaufen, also als... Mit Bierdeckel zahlst du dann, und wenn du dann so 10 Bierdeckeln kaufst oder so einen Riesenvorrat, dann sinkt der Preis auf halbwegs erträgliche Maße. Und
wir haben eine Mieterwährung eingeführt.
Ja, ja, und wir als 4 Österreicher haben uns natürlich dann eingedeckt mit massenhaft Bierdeckeln und dann so, ah, das müssen wir jetzt wieder trinken und ah, dieses noch und ah, ich habe das gerade geschafft auszusprechen und gluck, 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 ja. Ja, war, und das war schon ein Erlebnis, und vorher habe ich, als Mann mit Brüsselerfahrung, habe ich die anderen Austrians geführt zu diesem schultütengroßen Pommesstand, und jetzt weiß ich auch, wie er heißt. Er ist Friedland, und für Leute, die ihn suchen, ich werde es versuchen, auf den Shownotes einzuzeichnen. Er ist beim Hauptplatz von Brüssel, also ist dieser hübsche Platz, und von dort, wenn man 5 Minuten geht, kommt man zur Börse, die schaut so aus wie so eine Art griechischer Tempel, und dort ist eben so eine Frittenbude, die heißt Friedland, und da kriegt man diese schultütengroßen Pommes für, wenn ich mich richtig erinnere, 2,50 Euro. Also besser kannst du 2,50 Euro gar nicht in einem kalten Wintertag investieren. Das ist fettige, große Friedland-Pommes. Und was mir sehr imponiert, ich bin dann relativ früh schlafen gegangen, und die anderen sind später heimgekommen und haben erzählt, sie sind nicht nur sehr lange in diesem Delirium-Bar gewesen, sondern nachher sind sie noch einmal zum Friedland gegangen und haben sich eine Tüte danach, Abre-Bier-Pommes-Tüte. Genau, genau. Ja, also das, ja, und sonst, ja, ist halt eine Nerd-Party, und man trifft dann halt die ganzen Typen von der Fostin. Also, mir war es ein bisschen zu viel Leute drinnen, also obwohl es nicht Raucher war, aber hier habe ich klaustrophobische. Also, das war ein bisschen sehr eng. Ja.
Wie groß ist die Fostin überhaupt von den Personen?
Ja, ja, schwer zu sagen. Sie haben laut den Handy-Anmeldungen, also laut den Handy-Wi-Fi-Connections,
okay, ja.
Da haben sie irgendwie eine Zählung gemacht.
Und, sind im WLAN.
Genau. Haben sie gemeint, sie haben ca. 7000 Leute gehabt, also sehr groß. Es ist aber so, dass sich es verteilt auf ein riesiges Unigelände. Und das besteht aus mehreren Gebäuden, und zwischen den Gebäuden wanderst du so hin und her. Also du hast nie alle auf einen Fleck. Es waren zwei Riesenhörsaale, die über 1000 Leute, glaube ich, oder mindestens ein paar hundert Leute gefasst haben. Und die beiden waren nicht zur Gänze voll, einfach weil die Talks nicht so populär waren. Und dann gibt es extrem viele Mini-Hörsäle, wo du halt so 50 bis maximal 100 Leute reinkriegst. Und die waren immer zum Bersten voll oder das Thema war unpopulär.
Ja, das ist ein generelles Konferenzproblem auch.
Ja, man muss aber sagen, die Fostem ist einfach, versteht sich als Breitband, Open Source Konferenz und hat auch wirklich den Ansatz, dass jeder hingehen darf. Du zahlst keinen Eintritt, du registrierst dich nicht, du meldest dich nicht an, du marschierst hinein, du kannst der Uhr Typ von der Straße sein und kannst dich dann mitten in den Hörsaal reinsetzen oder Leute treffen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Mir ist da irgendwie so gerade der Legionär eingefallen von Asterix. Wie war das? Entschuldigung, dass ich um Verzeihung bitte, aber ich verstehe das nicht. Wie können die nicht wissen, wie viele Leute dort sind?
Aber das erklärt sich dann daraus.
Ja.
Wenn es komplett offen ist.
Es ist komplett offen. Es gibt wohl zwei Zentren, wo du dich nicht anmelden, du hast dort eigentlich so einen Stundenplan ausfassen können.
Gibt's einen gedruckten. Ist auch eine Turnhalle.
Ja, aber da waren Basketballspieler drin. Also ich habe keine Übernachtungsmöglichkeiten gesehen. Kann aber sein, dass das eh irgendwer organisiert hat.
Nein, das war nicht die sportliche Intention.
Also es ist nicht so gut organisiert wie jetzt der CCC-Event. Mhm. Aber das ist halt ein offenes Konzept. Ne?
Okay.
Und Leute fahren trotzdem von weit her, um dort zu sein.
Super. Gesponsert, oder?
Da musst du auf der Homepage schauen, ob die Sponsoren überhaupt haben. Ich habe einen Tisch von Google entdeckt und zwei, drei Tische von kleineren Firmen, aber sonst eher, also es sind nirgends irgendwo so Sponsorplakate rumgehängen, nicht dass ich es mitgekriegt hätte. Okay. Also keine Ahnung, wie sie sich das finanzieren.
Die Pre-Party ist schon gut angelassen. Wann warst du dann am nächsten Tag am Gelände und hast du die Keynote gesehen? Oder
ich und Keynote anschauen. Ja. Nein, ich hab den heldenhaften Entschluss gefasst, mich dort mit wem zu treffen, also mit einer Bekannten. Mhm. Und das, lustige Geschichte. Ich habe gesagt, pass auf, das ist auf der Uni, da gibt es genau eine Mensa. Die ist urabgefuckt und grindig, wir treffen uns in der grindigen, abgefuckten Mensa. Ja? Ich sitze dort eine Stunde, die kommt nicht. Mein Handy hat die ganze Zeit in Belgien kein Netz gehabt und hat auch die Tendenz, dass dann, wenn ich es brauche und wenn es kalt ist, geht extrem schnell der Akku leer, mein Nexus S. Also ich habe dann weder Internet noch Handy gehabt. Dann mit Florian seinem Handy, den ich zufällig getroffen habe, die angerufen und die hat dann gesagt, ja, wo ich bin, sie sitzt eine Stunde in einer grindigen, abgefuckten Mensa. Und dann habe ich rausgekriegt, in einem von diesen Riesenhörsälen gibt es so ein ganz kleines Untergeschoss mit einer ganz kleinen Bar. Und die war dann tatsächlich noch grindiger als die, wo ich war. Ja, dann haben wir uns gefunden. Also man sollte bei so Meeting Points aufpassen, dass halt nicht das einen Klonpunkt
gibt. GPS-Koordinaten verwenden.
Ja, und dann, was habe ich dann eigentlich geschafft? Dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Ja, dann habe ich es geschafft, dass ich mir ein Bier gekauft habe, so ein Dosenbier. Ein belgisches Dosenbier.
Nach der
Pre-Party. Okay. Nach der Pre-Party. Ja, irgendwie war ich dann so drauf. Ah, es ist 11, ich habe so ein Bierdurst. Und dann war es 12, bis ich die Dose in der Hand gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, auf so Konferenzen gibt es üblicherweise zu wenig Sitzplätze, weil die Hörsäle sind überfüllt. Mhm. Und draußen, egal wie viele Bänke du da hinstellst, die sind dann sofort voll belagert mit müden Leuten, weil das viele herumgehen macht ja müde. Ne? Mhm. Und dann haben wir gedacht, also das Einzige, wo jetzt Platz wäre, war einer, so ein riesiger Talk in so einem riesigen Hörsaal, der mich nicht interessiert. Habe ich mich reingesetzt, Bier aufgemacht, der Talk hat geheißen Börril, mehr stand nicht auf meinem Stundenplan, habe null Ahnung gehabt, was das ist. Und ich trinke so das Bier und da plappert so einer und plötzlich finde ich das alles voll leiwand, was der hat. Und hat alles total Sinn gemacht. Das war irgendwie so ein Open-Source-Hardware-Computer, den er baut, so eine stärkere Version vom Raspberry.
Wirklich interessant.
Ja, obwohl ich total nicht der Hardware-Typ bin. Beryl mit B-E-Y. Ja, und der hat dann erzählt von seiner Schule und ich klug, urleibend, klug. Aus mich in so ein gewisses Rauschstadium in eine Euphorie reinversetzt. Und dann bin ich einfach sitzen geblieben, weil dann kam der einzige Talk, den ich wirklich absichtlich geschaut habe. Und das war der Talk FreeCAD, FreeCAD, also Computer-Aided Design. Und ich mache ja Programmierkurse für Kinder und zum Teil auch Blender. Und das ist immer bei Spieleentwicklung ein großes Thema, 3D-Skulpturen und so. Und und die haben halt ein CAD-Programm vorgestellt, das ganz frei ist, von zwei Deutschen und einem Brasilianer irgendwie Core entwickelt. Und die haben von Anfang an, also 2002 dürfte der deutsche Erfinder von dem, Interface und Code komplett getrennt haben. Also von der,
das ist ein Paradigma, dass man...
Ja, richtig. Und der hat das halt wirklich komplett ernst genommen damals und jetzt, Jahre oder kann man so fast sagen, Jahrzehnte später profitieren sie davon, weil jetzt haben sie gesagt, derzeit sind sie auf Qt, auf diesem Qt-Interface, aber sie wollen jetzt Teile ins Web auslagern und das ist eigentlich alles wurscht, weil das Kernmodell einfach so gut ist, dass ihnen das nichts ausmacht.
Super.
Und jetzt kommt sie, unterrichte auch Python, ne? Und eigentlich hat der Typ, das war ein Brasilianer, sehr nett, hat dann die ganze Zeit enthusiastisch erzählt, wie cool dieses FreeCAD-Programm ist und wie cool Python ist und dass er Python gelernt hat, weil er FreeCAD verwendet, weil das ist so leiwand, weil bei Blender zum Beispiel lernst du praktisch Klickstrecken auswendig, auf welchen Button du wann wie klicken musst. Mhm. Und gibt's so viele YouTubes, die dir das zeigen. Und dort ist so, dass du kannst zwar herumklicken auf Buttons, aber du kannst auch einfach Python-Code eingeben. Da unten ist so eine funktionierende Python-Konsole und du gibst dann in dem Namespace von diesem ganzen 3D-Objekt eben einen Python-Befehl ein und der macht das. Erzeuge das Google, erzeuge Bogen und so.
Eine
und
Kommandozeile für dieses
Kommandozeile. Du hast ein Kommandozeilentool im CAD-Programm und das ist super lässig, weil es die Leute im Forum, wenn sie irgendwie diskutieren, wie mache ich ein Stiegengeländer oder so, tun es halt nicht irgendwelche Klickstrecken herum posten, das heißt sondern posten ein bisschen Python-Source-Code, den du plutsch in die Konsole da rein tust und der macht das für dich und außerdem haben wir ein komplettes permanentes Undo oder Redo. Also wenn du irgendwo abstürzt, was extrem schlimm ist, wenn du nicht gespeichert hast beim CAD-Programm, ist da überhaupt kein Problem, weil du hast sozusagen ein Logfile und dann baust du da halt alles das wieder auf.
Das heißt, das Log noch die Aktion, die ich mit der GUI mache?
Ja, alles. Kommando. Ja, jedes GUI, was du klickst, erzeugt diesen Python-Shellcode.
Das heißt, dann am Ende das gesamte History wieder
rauskopieren. Ja, hast du den Python-Code von deinem Ding? Ganz genau. Den
Python-Code, um das Objekt zu erstellen.
Du hast in einer Minute kapiert, warum das so leimend ist. Der hat eine Viertelstunde braucht dafür.
Ich glaube, ich könnte dich da ohne Probleme desillusionieren.
Weil?
In einer Minute, das schau ich mir an.
Ja.
Na, aber es klingt jetzt noch ein cooles Feature.
Okay. Ja. Naja, also ich glaube, da gibt es eher lernresistente Leute auf dem
Sektor. Gut. Das ist generell eine Zue-Szene, oder? Ich habe keine Dinge
zu erkannt. CAD, ja. Closed. Ja, die sind generell, das hat er dann auch gesagt, er war Architekturstudent. Mhm. Jetzt er hat nicht programmieren können vorher, er war auch nicht Coder irgendwie, er wollte auch nicht programmieren lernen. Aber ist jetzt praktisch zum Python-Coder geworden. Mhm. Und er hat gemeint, er ist eigentlich in die Szene gekommen, weil es ihn geärgert hat, dass er in seinem Architekturstudium alles nur proprietary Autodesk
zeugt. Das ist eine ähnliche Problematik wie bei den Grafikern, die dann nur auf Photoshop
angewiesen
sind. Das ist eigentlich ähnlich bei solchen Studienrichtungen, dass die Leute auch so gesponsert werden von proprietären Software, so wie bei Microsoft und
Informatik. Wie encroached sind, haben die da ihre Deals oder reißen die überhaupt aus?
Ja. Nein, ich habe mir vor einiger Zeit einmal angeschaut, wie ich da ein paar Files in die Finger gekriegt habe. Ja, es war mal einen halben Tag Installationsorgie, um sowas laufen zu kriegen. Aber okay. Also ich sag mal, das ist einer der Nachteile von Archilux, dass du teilweise über das User-Repo dermaßen an Pakete nachinstallieren musst.
Achso, noch Distro. Aber das muss jetzt nicht unbedingt an Fritz erledigen, das könnte auch an dem Arch Linux gelegen sein.
Das ist reine Archilux-Geschichte, aber ja, also für mich als Nicht-CAD-Anwender war das Ganze doch schon sehr, sehr komplex.
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe mir das damals installiert, einfach um ein paar Files anschauen zu können. Soweit hat es dann gereicht. Danach wird verstanden, wie die Sachen funktionieren und ja. Aber ich würde mich jetzt da weniger heimisch fühlen. Also ich glaube, Blender ist da noch weit mehr mein Ding.
Das muss jeder für sich selber.
Und das ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt das Anfänger- und Klicken-Tool.
Ja, weiß man nicht, wie sehr da noch der Fokus für Blender auf andere
zieht. Aber ja, genau. Ich schulde also, zum Teil Kinder an Blender. Für mich war das absolut der Talk. Python, Blender und, um das jetzt noch mehr zu toppen, das war sozusagen der einzige Talk, den ich bewusst angeschaut habe, ohne also als ich mein Bier wieder abgebaut habe. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, das wäre jetzt cool, dem Typen eine Frage zu stellen. Und dann haben schon so viele Leute aufgezeigt. Und dann geht es mir, ich bin voll faul. Und habe gedacht, bis ich da jetzt warte, bis ich da vielleicht rankomme, bin ich rausgegangen. Und was passiert draußen? Draußen treffe ich dann zufällig den Typen und quatsche noch eine Viertelstunde mit dem.
Warst du dann nie wieder in deinem Element?
War voll in meinem Element. Und das, was er mal erzählt hat, war nämlich sehr interessant. Ich weiß nämlich, dass darstellende Geometrielehrer nicht Blender verwenden, sondern irgendwelche proprietäre Software, weil sie sagen, darstellende Geometrie, wenn du das unterrichten willst, musst du das Konzept einer Kugel erklären und da willst du nicht, dass die Software die Kugel zerbröselt in so einen 1000 Dreieck-Ding, also in so einen Ball, der aus 1000 Polygonen zusammengebaut ist, was Blender angeblich tut. Und der Vortragende hat eben gesagt, na, also bei ihnen ist eine Kugel wirklich als Funktion definiert.
Okay,
und, also und dadurch hast du wirklich das echte Ding. Ja.
Okay.
Ja. Und sonst, ja, beim Vortrag hat er halt so Schnittstellen herzeigt, wie man das jetzt in Blender exportiert, die Modelle, die man dort macht, etc. Und wie die Leute CAD-Sachen und ganz coole Sachen damit machen. Aber ich habe gedacht, juhu, ein Talk, aber der hat genau gepasst und ich habe mit dem Vortragenden reden können. Ich habe jetzt etwas, womit ich mich die nächsten 2 Monate beschäftigen kann, vielleicht sogar Business draus machen kann, dass ich da sozusagen mich das erst selber mal lernen und das dann für meine Schulungen einsetze. Und hat dann voll super gepasst und den Rest vom Tag und auch den folgenden Tag habe ich mir keinen einzigen Talk mehr angeschaut, sondern habe das gemacht, was ich am besten kann, einfach nur herumgelatscht und mit den Leuten auf den Tischen geredet und den Leuten so geredet, die ich getroffen habe und sehr viele Interviews gemacht und zwar mit Kamera und Mikro gleichzeitig, also zu zweit. Und das hat sehr gut gewirkt. Ich die ja schon relativ lange auf Linux-Konferenzen und halt Leuten ein Mikrofon unter die Nase. Und da habe ich schon gemerkt, das macht viel mehr her, wenn ein anderer filmt und einer redet, so wie ein echtes Profi-Team sozusagen. Und da haben wir ein paar nette Videos gemacht, die muss ich jetzt halt schneiden, dank der Kamera vom Klaus.
Die werden
noch
öffentlich.
Noch nicht, aber dank deiner Kamera habe ich überhaupt filmen und Ton aufnehmen können, getrennt sozusagen.
Das sieht schlimm aus. Vielleicht solltest du was Vernünftiges verlegen.
Hast du nicht so einiges vor?
Habe ich einiges vor, aber ein paar von den Soundfiles können wir jetzt schon dazu hängen.
Kurze Frage, weißt du, von den Talks gibt es da auch irgendwelche Aufzeichnungen oder
Videos? Ja, jeder Talk wird auf YouTube angeblich gestellt und wird online gestellt und es gibt eine auf, wie heißt das, die App, mit der du dir F-Droid. Mit F-Droid kannst du dir einen Scheduler runterladen, der sozusagen zu jedem Talk eine bessere Beschreibung hat. Also es hat eine eigene Software gegeben, die dir den Stundenplan erstellt hat.
Wahrscheinlich aber so eine Kopie vom C3.
Ich
weiß es nicht. Weil die haben seit 29 oder 30 C3 haben sie auf F-Droid. Und da die das eigentlich immer portieren, für welches Event auch immer, ich vermute mal, dass es einfach nur eine Kopie davon sein wird.
Ja. Also ich war ganz dankbar auf die gedruckten Stundenplane, die jetzt nur tageweise gegeben, weil in dem Moment, wo ich endlich geschafft habe, die F-Droid-App richtig zu installieren, hat mein Handy den Geist komplett aufgegeben und mich immer nach diesem Security-Code gefragt. Und ich habe es dann abgeschaltet. Das war dann alles zu blöd.
Vorher F-Droid gar nicht am Handy?
Doch, F-Droid habe ich schon am Ende. Diese Scheduler habe ich erst am zweiten Tag wirklich dann da, weil nur im Hotel das Internet und der Strom und
bla bla. Fangfrage.
Sicher habe ich F-Droid schon. Jetzt aber den Hinweis auf dem C3 nicht verkneifen, wo es ein eigenes GSM-Netz gibt.
Ja, das wäre gut gewesen. Möglicherweise hat es eins gegeben und ich war nur zu dem
Richtung. Du kannst anrufen von extern.
Ja.
Also das ist schon wirklich eine geile Sache.
Was ja immer, also da sitzt ja doch einige Leute, die sich schon viel mit dem Thema mobilen Netz beschäftigt haben. Und
ja, zumeist zu anderen Zwecken.
Hey, aber es ist, das Wissen ist, das Know-how ist aus dem heraus entstanden und es ist ja mittlerweile seit Jahren entsprechend Kongress und Camp. Aber es ist schon beeindruckend, dass man das
geht. Ja. Wie gesagt, nicht erschrecken, ich werde dem Gregor zum Anschnipseln schicken, so ein paar bierschwangere Biertaucher-Podcast-Verarschungs-Nachäffungswunden, die ich mit dem Hotel-Typen gemacht habe. Ich
bin nicht bestimmt, für unsere Hörer, der Gregor macht
schon 10 Facepalm. Ja,
genau.
In einem hören wir, glaube ich, so dauernd die Flughafenansage, weil da haben wir uns dann noch das letzte Belgische Bier gegönnt. Und dann haben
Flughafen.
Flight, also, Brüssel und dieser
Lallal. Das ist nicht meine Sorge. Also, Biertaucher-Podcast wird heute seinem Namen gerecht.
Genau, ja.
Also das belgische Bier, irgendwie, es scheint mir ein fundamentales Problem zu sein. Du hättest vielleicht einfach zwei Paletten mit deinem Handgepäck mitnehmen sollen.
Ja, das war mir dann auch zu kompliziert. Ich hab eh um ca. 50 Euro eine Python, also ich habe urviel Geld ausgegeben für T-Shirts, eine Python-Schlange, eine Zeitschrift, die ich gar nicht gelesen habe, über Libre Grafik Design. Und alles mögliche. Also ich war so bei den Standlern und habe dann, ich kaufe das gleich. Shopping und leibend reden und alle finden mich toll und so. Und ja, zu meiner Strategie, weil das vielleicht ein bisschen blöd klingt, dass man nie zu einer Konferenz fährt und sich dann nur einen einzigen Talk anschaut. Mhm. Es war in meinem Fall schon sehr clever für mich, was ich gemacht habe, weil ich habe zum Beispiel, ihr wisst das, diese im Rathaus, diese nicht Austria Game Jam,
Game City,
danke. Ja, und die habe ich mit der FSFE gemeinsam gemacht. Die haben jetzt die Preise erhöht, das Rathaus, haben gesagt, wir kriegen es jetzt nur noch von den und dem Preis. Dann habe ich dem FSFE-Standtypen halt gesagt, ja, es ist jetzt so und so teuer. Und der hat gesagt, warte, da fragen wir gleich unseren Präsidenten. Der Präsident war gleich da. Na, und der hat gesagt, ja, passt. Und wir haben das in 2 Minuten erledigt, was uns sonst 7 ermüdendste Meetings und E-Mails und bla gekostet hätte.
Nächstes Jahr.
Ja, ja. Das heißt, wir sind jetzt dort und wir teilen uns die Kosten.
Das Rathaus hat schon wieder die Preise erhöht?
Ja, von... Ich möchte es jetzt nicht sagen, aber es ist
einfach...
Von einem kleinen dreistelligen Betrag auf einen nicht ganz so kleinen dreistelligen Betrag. Aber immer noch okay.
Ja, ja.
Und andere Sache...
Ja, es war zum Beispiel eine mit einer Strickmaschine da, eine
Sticking. Das ist ein Thema, das ist immer, wo ist mir das begegnet? Ich weiß schon, bei der Freakshow. Da haben sie nämlich einmal eine Hackerin eingeladen gehabt, die sich mit den Modden von Nähmaschinen auseinandersetzt.
Das war wahrscheinlich die dort war.
Ich kann mich erinnern, auch bei den Besprechungen von den Chaos-Kongressen, gemoddete Nähmaschinen sind irgendwie jetzt ein Thema geworden.
Ja, es ist total.
Ein Thema, was ich auch nicht unsympathisch finde, weil das ist eine
Custom-Roll-Nähmaschine. Freue ich schon auf unsere Videos, wir haben da super.
Okay, hast du
ja, das alles angesteckt. Drauf. Ja, ja. Und das ist halt leibend, wenn du mit so Leuten ein bisschen mehr Zeit verbringst, als nur kurz sagen, und wie sieht denn gerade aus, und wenn das ist, ihr macht das Video und können wir das haben und bla bla. Und also einfach bessere Kontakte geknüpft. Oder?
Ja, stimmt, aber jetzt, wo du das sagst, beim 31C3 auf jeden Fall am Rande auch ein Thema, nur war jetzt nicht unbedingt so mein Interessensgebiet, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Also mich würde schon Nähmaschine, das sind Stitching, heißt das.
Ja, wenn das einfach so eine Hardware ist auch, oder so eine Maschine, die man sich, also ich zumindest mich nicht auseinandergesetzt hat, und dass man da so eigene Elektronikbauteile draufsetzen kann.
Ja, die war ganz cool mit Raspberry und kannst Muster reinscannen und so.
Gibst du willst ja Tito Besson unterbauen.
Aua. Ich fange an mit einem Stich. Aua.
Tätowierpot. Es geht jetzt nicht nur um Software, sondern auch wirklich um Hardware-Modding von diesem
Gerät. Also du moddest es mit Hardware und schaffst dadurch einen freieren Zugang und kannst dann halt irgendwie coolere Muster ergeben und offener eben diese ganzen Zugänge zu diesen Maschinen, die eigentlich sehr abgeschlossen sind. Und da gibt es Modelle, die sich sehr eignen. Es hat mich so ein bisschen erinnert, wie man früher halt so diese NAS-Geräte halt aufgebohrt hat, damit man einen Linux aufbekommt und so.
Aber ist das auch so, dass es so um Inhalte auch geht? Dass man zum Beispiel, man hat nur Strickmuster vom Strickmuster-App-Store des Herstellers? Oder?
Ja, das ist interessant. Also, ich kann nur erzählen von der Stitching-Maschine, die dort war. Da haben sie mir erzählt, die wurde in den 80ern halt, war die Industriestandard, und die hat schwarz-weiß, nicht Lochkarten, aber Karten mit einem schwarz-weiß vorgestanden Punktmuster lesen können. Als Code. Ne?
Okay.
Und jetzt haben die halt das gehackt und Raspberry dran, und der Raspberry kann jetzt eben einen Data-File einlesen.
Also, der Data-File simuliert eine Lochkarte sozusagen.
Genau, der überspielt das, weil das halt so primitive Elektronik war, dass du das relativ cool kriegst, und jetzt kannst du halt programmgenerierte Muster eben absticken.
Da gab es jetzt vor einiger Zeit, oder vielmehr relativ aktuell, diese Hacks vom Thermofix. Ist so ein Selbstkochgerät für Vollidioten.
Selbstkochgerät?
Ja, du schmeißt das Zeug oben rein und das Ding kocht von alleine.
Also ich dachte, ich koche mich selbst.
Vollidioten. Das wäre dann eher Darwin-Preis verdächtig, aber nein, du hast mich jetzt falsch verstanden. Aber ich gebe zu, ich habe mich da nicht präzise ausgedrückt.
Und das Ding kann Gemüse schälen? Oder?
Nee, nicht Gemüse schälen, aber du kannst die Rezepte, die Rezeptdatenbank gibt es als Chip extra zu kaufen. Und bei WBS war jetzt letztens über die rechtlichen Möglichkeiten, was darfst du da hacken und was darfst du nicht hacken.
Das ist ja dann immer interessant.
Wenn man sieht schon,
also das heißt, im Prinzip kannst du so einen Chip, wenn du den leer besorgst und deine eigene Rezeptsammlung draufschüttelst, ist das zwar legal, auch wenn es dem Hersteller nicht so sonderlich passt, nur wenn du den seine Rezeptdatenbank aufmachst, dann sind sie etwas angesäuert. Ja gut, ich meine, Urheberrechtsverletzung, die begehst du den ganzen Tag eigentlich.
Ja, aber man sieht, das DRM-Thema greift in alle Lebensbereiche. Hardware hat überall immer mehr Intelligenz in alle unsere Geräte, die muss man geben, und irgendwann, wie gesagt, ich meine, vielleicht gibt es noch keinen Strickmuster-App-Store, aber nicht aus, dass es gibt.
Thermofix, da gibt es ja wirklich eigene Hersteller und so weiter, die sich dort mit dem Hacking befassen, und immer dann die eigenen Rezepte auf die Datenbank draufbringt und.
Also ihr habt vollkommen recht. Also ich meine, viel mainstreamigeren Thema her ist es jetzt mir auch aufgefallen, nämlich bei den Smartwatches, wo es Firmen dann gewisse Seiten angeboten haben, Themes, die so aussehen wie klassische Uhren, das als Wallpaper anbieten, und da bringen sich die Uhrenfirmen ja auch in Position, das rechtlich dann einzuklagen, dass das Design halt nicht genommen werden darf. Das heißt, Kochen, Ding, egal wo etwas ein bisschen mehr Intelligenz gezeigt wird und wo irgendwie Muster oder Inhalte, das bleibt immer spannend.
Also woher weiß irgendwer, was ich für ein Wallpaper habe, abgesehen vom NSA?
Ja, wenn das nicht
als Anbieter, wenn du eine kleine Firma bist und verkaufst, dann kopft er mal irgendwie so, weiß ich nicht, Rolex an und sagt,
wir werden es nicht auch aufhören. Apple selbst ist ja selber mal
ein Fall
mit der Schweizer Bahnhofsuhr.
Ja, genau.
Ja, das war nicht auf der Uhr, sondern da habe ich doch am iPhone selbst eine Uhren-App gehabt.
Genau, da war doch Deutsche Bahn.
Schweizer Bahn.
Die Deutsche Bahn hat ja die Schweizer Bahn kopiert oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist die Deutsche Bahn verdonnert worden wegen Plagiat von irgendeiner Uhr.
Okay, das mit der Deutschen Bahn weiß ich nicht, aber ich weiß, Apple Schweiz war da auf jeden Fall. So, jetzt sind wir aber abgeschweift und machen wir weiter mit der Foster.
Ja, das war es eigentlich von meinem Foster. Freuen Sie sich dieser und nächster Sendung halt in zahlreichen Interviews, die wir anstücken werden. Okay. Ich hoffentlich kriege ich es zusammen, einige auch auf YouTube zu tun, also mit Bild, weil es zum Teil recht lustig ist. Mhm. Und ich würde sagen, in dieses tun wir das, wo die Leute blödeln, da haben wir es vor und nach der FOSDEM und die Strickmaschinen-Leute vielleicht.
Okay.
Da haben wir drei, das sollte eine halbe Stunde oder so sein.
Super.
Ich dran ja, und sonst kann ich nur dich und auch wirklich alle einladen zur FOSDEM. Also es ist gatschig, es ist mal dauernd kalt und es ist ungemütlich, aber das wird alles weggemacht durch die Leute, die du da triffst. Ne?
Naja, Pommes und Talks.
Pommes und Talks und es ist es sind genug Talks dort. Also wenn man sich jetzt rechtzeitig diese Schedule runterladet und man sagt, ich will nur PHP-Talks, dann setzt du dich halt in der Früh schon in den PHP-Raum rein mit Jausen-Paket und so und ertragst halt einige langweilige Talks, bis die kommen, die dich interessieren. Aber es waren auch politische Talks und so. Also es war für jeden etwas dabei. Es war Larry Wall, der Erfinder von Perl, hat geredet. Ne? Also es sind durchaus Typen, die da... Und das Wichtige ist halt, dass du face-to-face die Leute dann echt sehen kannst und direkt mit denen interagieren kannst.
Aber ich denke, wie gesagt, die Talks, wie gesagt, kann man zur Not immer auch noch nachher nachhören. Kann es geht ja bei den solchen Meetups geht es auch, jetzt geht ja darum, Leute kennenzulernen, Leute zu treffen, Kontakte zu knüpfen, Netzwerken.
Ja, das war es ja bei mir am 31C3, wo ich dann teilweise einfach so furchtbar wenig Material gehabt habe. So nach dem Motto, ich fahre darauf eben wegen einem Event. Weil es wird dann anschließend online auf YouTube gestellt. Das heißt, das kann ich mir daheim irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, je nach Priorität, kann ich mir das im Laufe der Zeit anschauen. Weil über 4-5 Schienen, das kannst du sowieso nicht alles
anschauen. Aber trotzdem findest du gut, dass du persönlich hingefahren bist. Also du hast trotzdem profitiert. Obwohl du hättest ja auch zu Hause bleiben können und sagen, ich schaue mir gleich alles auf YouTube an. Ne?
Ja gut, dann hätte ich die Vorträge gesehen, aber es ist drumherum und das eigentliche Event. Und genau deswegen fahre ich eigentlich hin.
Und das war es dir wert sozusagen, die Reise und alles?
Jederzeit, ja.
Also ich kann es nur sehr empfehlen.
Cool. So.
Raspberry.
Ja genau, Raspberry Version 2 vorgestellt.
So, jetzt habe ich dich aufgehalten.
Nein.
Was?
Wo?
Ja, da hättest du einen Raspberry vorher.
Nein.
Reihenfolge ist gut. Ist das erst heute angekündigt worden? Weil du es erst heute gesehen?
Ja, ich habe es auch erst heute gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es heute
ich habe es gelesen, kurz bevor ich aus dem Haus gegangen bin. Also, ich habe mir die Zeit gehabt, die Spätsachen zu schauen.
Raspberry B ist jetzt das Modell mit den zwei USB-Ports oder mit den stärkeren.
Lass uns mal, Spezifikationen sind nicht ganz so klar, weil ich ja nur auf dem Webstandard die Story gelesen habe. Auf jeden Fall soll eine Version 2 kommen und das, was von den Hardware-Spezifikationen erwähnt wurde in dem Artikel, ist, dass diesmal statt einem Single-Core-Prozessor ein Quad-Core-Prozessor drinnen steht, nämlich ein ARM Cortex A7. Und, genau, richtig. Und statt den 256 respektive 500 RAM gibt es jetzt einen Gigabyte RAM, der drinnen steckt.
Ja. Das Schlimme an der Sache ist, dass jetzt angeblich auch Windows 10 drauflaufen soll.
Nein, das ist erst später kommt. Also, das Schlimme, es wird. Was du installierst, ist ja deine Entscheidung.
Ja,
ich werde nicht dafür installieren.
Das kann man jetzt nicht im Raspberry
Aber es war nämlich zu Beginn, habe ich es gelesen. Sie haben dann später den Artikel, glaube ich, updated.
Okay.
Und ich bin nämlich auf einem Windows-Blog, wo es vorbeigerauscht ist in der Social Media, habe ich dann gesehen, auf einem Windows-Blog, also auf offizieller Windows.com-Domain, dass es wirklich angekündigt war, dass sie das Windows 10, aber offensichtlich die ARM-Version, für einen Raspberry oder für Entwickler heute freigeben werden. Und da hat das Webstand den Artikel auch updated. Und das ist scheinbar, die wirklich da aufspielen wollen. Ich habe das voll interessant gefunden, dass eben diese Gruppe, diese Community, ist ja nicht nur der Raspberry, es gibt da viele so kleine Devices, die jetzt große Blickwerte haben mittlerweile. Und als Windows war da völlig außen vor, dass sie plötzlich versuchen, auf den Zug aufzuspringen.
Also sie hatten ja schon eine Strategie, sie hatten dieses Windows RT, das haben sie eingestampft. Weil das heißt, ich das Windows RT ist auf Tablets gelaufen, gab es ein Surface-Tablet, das auf ARM-Architektur stand. Und dann, das hat sich aber überhaupt nicht verkauft und das haben sie eingestampft und bei Windows 10 haben sie gesagt, ja, ein Betriebssystem für alles, wenn man will. Und dass die es jetzt aber wirklich mit ARM auch so ernst meinen, da hat mich, also toll, dass sie es irgendwie, also nicht toll, dass sie es irgendwie machen, aber klar irgendwie, dass sie es machen. Weil ARM ist jetzt so eine starke Architektur, und wenn wir uns anschauen, alle Smartphones und die ganzen mobilen Devices und so. Eh klar, mal schauen, wie das dann laufen wird und so.
Also, aber was ist das? Ich meine, das, dieselbe Diskussion haben wir schon mal gehabt in dem Podcast, wie wir geredet haben über Windows RT. Ob das eine gute Strategie ist, wenn die Leute glauben, das schaut aus wie Windows, aber ich kann trotzdem meine Windows-Programme darauf nicht laufen lassen. Weil ja, wenn mein Excel startet, dann nicht, weil das ist
Windows. Aber ich glaube, ich glaube, aber das kann man ja jetzt beantworten, oder? Eingestampft hat sich nicht durchgesetzt auf Wiedersehen.
Wenn jetzt bei Windows 10 dann sein, wenn ich Windows 10 für ARM-Plattform und Windows 10 für x86 habe.
Da gibt es doch dieses Zauberwort, was in den letzten Tagen erwähnt haben, die Universal Binaries. Okay, und da muss man schauen, dass das, was sie natürlich sagen, das ist reiner Werbesprech, ist irgendwie so, mit wenigen Anpassungen kannst du dann einmal die App schreiben und das fällt dann halt für die verschiedenen Plattformen dann so heraus. Was da genau dahinter steckt und so, keine Ahnung, abwarten, nachlesen, selber informieren, ich habe da keine Ahnung.
Das ist mal die Theorie soweit,
genau.
Wie das in der Praxis
ausschaut. Ja, und Universal, das ist gar nicht so einfach und vielleicht ist es, keine Ahnung, aber für so Universal-Geschichten, das kann zwar positiv sein für einen Programmierer, das kommt einmal raus, irgendwie, und programmiert es einmal irgendwie und es fällt raus. Aber bei Apps ist es auch wichtig, dass sie sich nativ anfühlen. Und das ist dann, finde ich, bei so einem Ansatz dann oft die größere Schwierigkeit, weil gerade bei so Handy- und Tablet-Applikationen muss das halt wirklich dann sauber und da darf man nicht das Gefühl haben, man bedient eine Webseite, also, oder keine Ahnung, etwas, was sich nicht 100%ig nativ anfühlt. Ja. Aber Raspberry
Pi 2, genau. B2, ja.
Das sind die zwei Eckdaten, die ich herausgefunden habe.
Von mehr Prozessoren.
Genau.
Also ein Prozessor mit vier Kernen.
Das, was ich mich informieren werde, was mir nämlich wichtig
ist. Er hat jetzt auch vier USB-Ports statt zwei Stück.
Genau, und bei den USB-Ports wäre es nämlich interessant, sind das USB-Punkt-Null. Ich habe das Licht gesehen, ich will jetzt nicht mehr.
Also ich habe mir schon bestellt, das LAN ist auch noch 100 Mbit, noch kein Gigabit. Wie gesagt, fragt man sich, wofür man es einsetzen möchte. Für mich ist es momentan ausreichend. Er sitzt auf meinem bisherigen Raspi-Server, weil der eh schon am Knie ist. Und die kleinen Raspi, ich habe leider noch damals die alle mit, also meine Raspi sind alle mit die 256 Gramm, also die kleinere Version.
Ich habe auch die kleinere.
Und die eigentlich ist super als VPN-Gateway. Also ich habe sie mit OpenVPN mehrere Standorte verknüpft.
So Single Purpose
dann. Also mehrere Wohnungsstandorte, die in einem schönen LAN sind, die ich remote warten kann. Da läuft mein Mini-Debian drauf und das ist perfekt für sowas. Und für mich ist es einfach ein kleiner, besserer Server. Ich glaube, der Stromverbrauch ist eine Spur höher.
Okay.
Aber ich glaube, im
Sinne. Wie schaut es mit dem Preis aus?
Also mal der Preis ist $35.
Genau, das ist immer noch so billig.
Raspi?
Ja.
$35?
Ja, also ich habe jetzt gezahlt 33 Euro. Nein, 30 Euro oder so, glaube ich. Da kostet noch plus Versand. Ja, plus 6 Euro Versand, ja. Und ich finde, man schaut ja, es gibt deutlich Smartphones mit mehr Power, aber ein Smartphone kostet immer eckern mehr. Ja. Du hast so viel Geld, also so wenig Geld an 900 MHz Quad-Core AM CPU und das finde ich schon sehr preiswert.
Also bei mir ist es auch so, ich besitze ja gerade zur Zeit einen BeagleBone Black, der ist noch ein bisschen stärker ist als der Raspberry Pi 1 und jetzt.
Genau, stimmt, du hast den letztens mitgeschleppt.
Ja. Und ich wusste, ich habe jetzt den Raspberry, also der Raspberry Pi 2 ist für mich jetzt auch interessant. Also was ich mir gewünscht hätte natürlich wäre eine USB 3 Schnittstelle, weil ich habe jetzt bei der NUC gesehen und wenn man dann so Images draufspielt auf einem USB-Stick, der das auch unterstützt, das ist einfach wirklich wahnsinnig viel schneller. Das ist und eine Gigabit-Netzwerkschnittstelle wäre auch interessant gewesen, kann ich aber noch verschmerzen eigentlich. Frage ist nur, ob die Ethernet-Schnittstelle eine native diesmal ist, weil beim Raspberry Pi 1 war das ja so, dass das über USB geführt wurde.
Genau, und dadurch hat es auch.
Genau, und damit ist das ganze Ding eigentlich sinnlos.
In die Knie gegangen.
Dann und ist das nächste Projekt bei mir aller Wahrscheinlichkeit nach Banana Pi. Ja,
wissen wir das?
Das weiß ich jetzt nicht genau.
Das ist jetzt einmal die Frage, was da beim Zweier machen, weil Banana Pi hat ja nur in Anführungszeichen Dual Core bei 1 Gig Speicher und ansonsten sind die beiden nicht recht verschieden. Und dann zählt halt dann wirklich der effektive Preis. Also wenn ihr wirklich bei $35 liegt, dann ist der Raspberry natürlich vorne. Aber man muss mal in Handel kommen.
Hat auch der Raspberry dann diese, dass du Festplatte direkt anschließen kannst?
Nee.
Das hat nach wie vor nur der Banana Pi.
Das ist so ein Festplatten.
Sounder-Controller drauf, ja.
Sonst hast du, ja, man kann ja sowieso die Hauptigkeit
nicht. Neben mir scheint einfach der Banana Pi für größere Projekte einfach deutlich geeigneter zu sein. Es kommt immer darauf an, was man machen will. Also gerade der Raspberry Pi Plus. Also wenn man mehr mit dem GPIO machen will, ist das sicher die bessere Wahl. Aber wenn du das versuchst, über Netzanbindung und so weiter was zu machen, ist einfach durch das, dass der Raspberry über einen USB-Controller die Ethernet-Schnittstelle ansteuert, ja, das ist einfach Murks in der Richtung. Ich meine, klar, Kosten-Nutzen-Rechnung, ja, alles klar. Und für das, wofür er ursprünglich gedacht war, mehr als ausreichend. Nur das, was man heute damit macht,
dafür ist es... Was du damit machen willst.
Ja, ja, also da passt es einfach nicht mehr.
Was ich auch nicht weiß, ist, welcher Grafikchip jetzt drin ist. War für mich auch nicht so relevant, muss ich sagen. Aber... Wie gesagt, ich habe nächste Woche, ist er vielleicht schon da oder soll schon da sein?
Ja, eben, im Handel, wo hast du ihn bestellt?
Wer braucht Grafik? RS Online.
Ah, das war aber schon beim ersten Raspberry-Bestellung,
ja, einer der ersten. Angeblich haben sie aber laut dem Artikel zumindest schon 100.000 Stück lagernd, also nicht bei Raspberry, sondern generell. Mal sehen. Mhm, genau, aber also sie haben
bereits das mal bestellt und.
Es war bis heute lagernd verfügbar in einem Werktag. Also lieferzeit einen Werktag, also wenn das stimmt und der ist morgen da, dann schauen wir. Aber ich glaube, ich weiß nicht, aber bis nächste Woche schauen wir mal, ob er da ist, dann können wir schon was erzählen.
Eines fand ich interessant bei dieser Veröffentlichung. Sie haben sich ja schon Zeit gelassen, um eine Revision rauszubringen. Und das ist jetzt gemacht worden, finde ich eine gute Entscheidung. Weil prinzipiell ist ja so der Fokus des Raspberry Pis jetzt nicht immer der neuesten Hardware nachzuhetzen, sondern wirklich eine stabile Plattform zu schaffen. Da haben Sie jetzt natürlich, jetzt wo stärkere Hardware vorhanden ist, wird sicherlich neue Software auch dafür angewendet, geschrieben und so. Und dann haben Sie jetzt natürlich, jetzt kommen Sie in die Probleme der Abwärtskompatibilität, sodass manche Programme wahrscheinlich am 1 nicht mehr laufen. Ich finde es ja trotzdem gut, weil ich fand jetzt diesen Zeitabstand lange genug und man muss ja sagen, dieser Hardware-Wahnsinn bei den verschiedenen Plattformen, da konnte jedes, weiß nicht, jedes halbe Jahr könnte man da irgendwie aufs Doppelte gefühlterweise aufs Doppelte aufrüsten.
Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber ich habe gelesen, es wird auch der Original Raspi immer noch gebaut, weil es einfach so viele Industrie- und Bastlerprojekte gibt, die den einfach wollen, so wie er ist, mit all seinen
jetzigen Schwächen. Das ist auch herrlich. Ich meine, du steckst die SD-Karte rein, hast überall die selber Hardware und kannst dann immer verteilen und die gehen alle online. Und das Zweite, was halt wirklich auch für mich für einen, wenn das gut gelöst ist, für einen Raspberry Pi 2 sprechen würde, also ich habe geschielt auf den aufs Qubi Board. Kennst du das? Das ist ein chinesischer Hersteller und Qubi Boards sind auch so Rechner ohne Lüfter, Plattform und so. Und da hat die mir ein neues Gerät rausgebracht, auch mit Quad-Core. Und da ist es halt die Deluxe-Variante. Da hast du, glaube ich, sogar einen SATA-Anschluss drauf, du hast ein USB 3 drauf, du hast eine Gigabit-Schnittstelle und so. Aber natürlich, je kleiner die Plattform ist, und das darf man nicht unterschätzen, desto auch kleiner die Community. Und das ist halt beim Raspberry Pi, der fährt sich auch so bequem, weil wenn du im Netz recherchierst, eigentlich auch viele Leute, die ähnliche Probleme haben und das ist wirklich gut dokumentiert und du findest alles. Und das wäre schon ein starkes Argument für mich, irgendwie auch den Raspberry Pi 2 mir zu shoppen. Ja.
Also ich spechtle ein bisschen auf den Banana Pi, einfach für meine Heimlösung, auch weil der Harald, mein Hardware-Guru, mir gesagt hat, er programmiert sich gut. Aber werden wir mal schauen.
Ja, was. Wie gesagt, bei mir, was ich eben weiß, günstig ist und preiswert, aber einfach mal auf Verdacht einen bestellt und schau mal.
Und irgendwas findest du sicher, was du damit machen wirst, ne?
Nein, ja, also die, eben so der kleine Wohnungsserver, das, so wie du auch zu Hause kommst, beim. Also ich habe jetzt auch kaum was drauf laufen, weil eben so richtig mit Webdiensten beladen kannst du nicht so stark. Aber sowas, ja, einfach, dass ich in Netzwerken, wo ich nicht physisch zu Hause bin, einen Linux-Rechner stehen habe, wenn es auch nur einer ist, wo ich mich einschauen kann, ist schon etwas wert.
Ja. Ich kann noch berichten, dass ich die letzten Shownotes nicht gemacht habe und da war eine Schulter Park and Recreation, eine Serie, die eigentlich schon recht alt ist. Und ja, auf die bin ich eigentlich auf Empfehlung der britischen Sitcoms reingekippt.
Ah, wieder, dann da hast du schon einige Serien draus.
Genau, und habe ich ein bisschen gebraucht. Die erste war ein bisschen zart, aber jetzt bin ich voll abgefahren. Also zwei Komikerinnen, also hauptsächlich eine, die Gnome. Also, bitte den Namen auf den Shownotes nachlesen. Ich bin jetzt nicht mehr fähig, sondern die spielt halt so eine super optimistische Regierungsangestellte, die halt so einen
im Park Department ist, der mhm. Parks in so einer amerikanischen, ultrakonservativen, ländlichen Kleinstadt
machen. Das ist eine britische Serie?
Nein, das ist eine amerikanische.
Ah, doch.
Amerikanische, ja.
Wie heißt die?
Park and Recreation. Park and Recreation.
Ich habe das schon vorher gehört.
Und die Hauptdarstellerin, das kann man auch sehen, wenn man sich die, wie heißen die, die Oscar, ich glaube sie für die Oscars oder TV Grammys, da gibt es eine amerikanische TV Awards-Zeremonie, ich glaube für die TV Grammys. Und da machen die immer halt so die Moderation und verarschen die anwesenden Schauspieler. Ja, und diese Park and Recreation ist recht lieb und witzig, halt gefällt
mir. Hat deine Freizeit verschlungen.
Hat ein bisschen viel, ja, was habe ich gebraucht.
Alles klar.
Genau. Klaus, ein Game, das du derzeit spielst?
Eines? Ich will mal so viel verraten, derzeit. Also gerade heute habe ich mir mal kurz angeschaut das Gameplay von Grim Fandango.
Grim Fandango, ja, okay. LucasArts Adventure, ne?
Ja, dieses Remake.
Mhm. Ah, okay, ja.
Also hat man da mal die ersten paar Folgen von einem Walkthrough mhm. durchgeschaut.
Und?
Ja, sehr durchwachsen. Auf der einen Seite der klassische 90er-Humor, wo ja. du denkst, okay, ja. Auf der anderen Seite... Ja, ich stehe auf das Zeug, keine mhm. Frage, aber man hätte einfach in der Richtung viel mehr machen können. Mhm. Also es ist wohl so, dass der Sound natürlich deutlich überarbeitet worden ist. Klar, ich meine, mit einem 64er Sound kommst du mhm. heute nicht mehr wirklich weit.
Mit dem C64 Sound?
Mit Grim Fandango.
Ah, okay. Ja, sowas wie Sound hat er nie besessen, ich weiß eh.
Oh, ich bin ein großer Fan von
Chiptune. Hört mir das nicht an, bitte. Vielleicht
sind wir Nee, ich habe gedacht, wir sind für einen
Hörsaal. Nee, für Sound hat es noch Mühe gegeben, auch wenn ich ihn nicht mag.
Das sieht es.
Analoger Sound. Aber wenn man sowas schon macht, dann sollte man einfach die strukturellen Fehler hätte man schon mitmachen können. Also so jetzt als Beispiel. Er steht drin in seinem Büro, hat ein Fenster.
Ja.
Wenn es von außen hingehst, dann hat er kein Fenster mehr.
Ah, aha. Inkonsistentes Spiel.
Also wirklich mehrere solche Sachen,
okay.
was du dann einfach irgendwo nur noch im Kopf greifst.
Es klingt danach, als wurde deine Aufgabe auf mehrere Köpfe verteilt.
Ja, so wie immer. Man sollte das Spiel einfach nur alleine machen.
Okay, aber das Spiel trotzdem scheint dich... genug zu faszinieren, dass du dich damit beschäftigst.
Wie gesagt, also ich habe mir jetzt mal die ersten Mal vorhin vom Walkthrough angeschaut und ja, ansonsten die letzten Tage bin ich mal endlich wieder dazu gekommen, Wasteland ein bisschen weiter zu spielen.
Ja.
Aber wie schon angesprochen, da werde ich dann wohl noch was dazu sagen, wenn ich es dann irgendwann mal durch habe. Weil irgendwie Projekte und man kommt zu nichts. Aber es, ich sag mal so, es ist noch im Spielen und genauso wie Solaris ist momentan, da bin ich ja immer noch dran beim Lesen.
Okay.
Da gibt es dann auch irgendwann mal Review, wenn ich endlich mal durch bin mit diesen paar Seiten auf A4. Also so wirklich lang ist ja die Story eigentlich nicht, aber doch sehr interessant. Aber so wie es halt immer ist, im Buch kommt die Logik rüber, da kommt die eigentliche Intention vom Autor rüber. Und im Film, da kriegst im besten Fall irgendwelche Mimiken vorgesetzt, die du dann interpretieren kannst, wie immer du willst. Eine wirkliche Aussage haben sie nicht. Also das ist das, was wir letztes Mal schon gesagt haben, da versagt der Film einfach komplett.
Naja, die zwei Schafe und so, das haben wir das letzte Mal schon besprochen.
Ja.
Das sieht nur Vergleichbarkeit der Medien sind.
Aber wir sind anscheinend schon beim Thema schöner Leben hier. Irgendwie
ich wollte nur fragen, ich habe leider selber nicht mehr, aber hat jemand von euch den Film Citizen 4 schon gesehen?
Nein, noch nicht. Noch.
Stephen Snowden.
Nein, das habe ich verweigert.
Verweigert? Also ich habe noch nicht gesehen, aber ich wollte wissen.
Ja, am 31C3 hätten sie gezeigt, aber erst war alles proppenvoll und zweitens. Also ich weiß nicht, seid ihr mal nicht böse, also dieser Helden-Epos um ihn. Es
ich weiß nicht, wie ist
deswegen
der
muss man eigentlich?
Ist es so endenmäßig aufgezogen? Oder? Weil ich würde es mich interessieren. Also
nein, ich weiß nicht, ob der Film so ist, aber dieser ganze Hype, der da um Snowden gemacht wird, seid mal nicht böse. Er ist ein schlicht und einfacher Verräter. Zwar in dem Fall auf unserer Seite.
Aber er hat, finde ich, schon was wie...
aber
ich sehe das anders.
Ich finde das nicht so schlimm, weil auch die Widerstandskämpfer anders. In Österreich, die 50 Jahre lang als Verräter diffamiert wurden, sind für mich eigentlich die Helden.
Also ich finde es extrem...
Im Zweiten Weltkrieg. Ich finde Verräter nicht per se was Negatives.
Ja, aber du weißt nie, wen er als nächstes verraten. Also ich meine, er hat ja schon mal bewiesen,
dass das er... Das ist gegen Whistleblower generell.
Nein, nicht generell, aber ich meine, ich sag mal so, im Gegensatz zu Manning hat er zumindest gewusst, was er tut.
Ich meine, ich denke, der hat so viel riskiert. Also wenn, mittlerweile weiß man, wie die USA mit Menschen umgeht, die Dinge tun, ja. In der Richtung. Und ich finde es extrem mutig, so sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen.
Ja, nachdem er es aber erst selber praktiziert hat über Jahre.
Na, aber nur, mich würde denn die Story dahinter interessieren. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen und warum hat er das gemacht? Und, ich meine, ja,
das wird. Das ist eine ganz andere
Das ist so, wie wenn der Scharfrichter zum Pazifisten wird.
Na gut, Klaus, bleib mal dabei. Du hast den Film nicht gesehen. Du kannst eigentlich auch nichts drüber sagen, außer dass du ihn nicht sehen wolltest.
Nein, zum Film selber nicht dann.
Müsste, also wäre interessant, wenn einer von uns ihn gesehen hat, aber ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht geschafft. Es war vor kurzem Premiere in Wien auch, im Kino mit Regisseurin und so, aber war da auch zu lahm. Ich habe noch eine Textmeldung, die ich auch auf Google Plus geschrieben habe, weil es mich interessiert. Yola, diese Ex-Nokia-Mitarbeiter, die eine Firma gegründet haben, die haben auf Indiegogo eine Kampagne gestartet, um ein Tablet zu bauen und haben da jetzt schon die zweite Finanzierungsrunde eingeläutet. Das war also erfolgreich und jetzt gibt es halt bessere Hardware, wenn man da mitfinanziert. Und das ist insofern nicht uninteressant, weil ich immer Ausschau halte, dass es neben Android und iOS vielleicht noch andere mobile Plattformen sich herausbilden. Und das Betriebssystem, das sie verwenden, das Selfish OS, das ist ja ein Abkömmlig von den Memo aus dieser Ecke. Also die ganze Genese werde ich nicht mehr aufziehen, das haben wir, glaube ich, schon einige Male gemacht. Aber ist auf jeden Fall im Auge zu behalten, weil gerade also schon Mobiltelefone mit alternativen Betriebssystemen selten sind und Tablets sind dann noch einmal seltener. Ich bilde mir ein, die Austro-Nerds, mit denen ich in Fostem war, haben gesagt, sie waren auf einem Jolla-Essen. Also da war dann
super.
Da trifft man sich
dann halt. Und haben sie,
ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich war einen Tag lang müde.
Ja, ich fand das spannend.
Gut. Ich kann abschließen, wenn Sie wollt, mit den Pinguinen von Madagaskar, die ich mir irgendwann reingezogen habe. Ich kann auch darauf verzichten, dass ich es in zwei Sätzen erzählt.
Erzähl zwei Sätze. Zwei Sätze würde mich interessieren.
Okay, ich habe... Wir
interessieren wieder, das in zwei Sätzen
weißt. Das wären einfach zwei sehr lange Sätze. Also ich weiß nicht, warum sie da so ein großes Drahat ausmacht. Ich habe
immer erst das eins zu Ende.
Okay, nein, wie war das ein C-Programm in Zeilen mit zwei Zeilen, oder?
Nein, ich schaue halt gerne
Animationsfilme. Also das war ein computeranimierter Film.
Computeranimierter Film und ist sozusagen ein Spin-off von diesen Madagaskar-Film, wo es um so Zootiere geht, die entweichen und da kommen die Pinguine immer so eher als Nebengruppe vor und jetzt haben sie sozusagen einen Hauptfilm bekommen. Das ist ein
klassisches Spin-off.
Ja, hat leider überhaupt nichts mit Linux zu tun, also ich habe gehofft, sie sind da so schlau und tun eine Linux-Anspielung rein.
Eine Tux-Herde.
Ja, war leider nicht so, es sind halt vier Pinguine und es ist einerseits ein Kinderfilm, also es ist relativ viel vorhersehbarer, harmloser Humor und für die armen mitgehenden Erwachsenen sind halt ein paar etwas clevere Anspielungen drin, was ich bemerkenswert gefunden habe, also jetzt in der Post-Snowden-Ära sozusagen, es war eine kleine Anspielung drinnen, also war so eine super Nordhalbkugel-Geheimorganisation, die hat Polarwind oder so Nordwind geheißen, also super coole, ultra hochbewaffnete Geheimagenten und da war dann so eine Szene, wo die aus Versehen ein Schaf verdächtigen. Und das haben sie, also man hat nicht gesehen, dass sie es gefoltert haben, aber so haben so einen riesigen Raum gehabt mit lauter so Pfeilen und Struktogrammen und so und die deuten halt alle hin auf das Schaf als Haupttäter und die Pinguine erklären dann natürlich, dass sie den wahren Haupttäter, das war ein Tintenfisch, schon entlarvt haben. Das ist nicht voll, dass du es merkst. das wird in den ersten 5 Minuten
verraten. Okay, das ist gut.
Ja. Und dann ruhig. Das ist halt so eine Szene, wo dann halt der Oberkommandierende von den anderen, das ist ein Eiswolf, dann so sagt, Tintenfisch, natürlich. Und dann sieht man so in der nächsten Szene, wo es das Schaf irgendwo auf so einer Wiese rauskicken aus einem Geheimkerker.
Es sind auch keine
Also es hat mir gefallen,
Insgesamt ja, aber ich bin halt so ein Typ, dem Zeichentrickfilme gefallen.
Soll ich das sagen, was ich mitbekommen habe von dem Film? Das kann ich vielleicht empfehlen und verlinken. Es gibt nämlich auf YouTube einen, ich weiß nicht, offiziellen oder inoffiziellen Trailer zu diesem Film. Mhm. Und da spricht die, gibt so Voice-Over und die Stimme wird gesprochen von Werner Herzog. Und Werner Herzog kennt man vielleicht oder auch nicht. Wenn nicht, dann bitte nachholen. Der hat sehr viele verrückte Filme mit dem Klaus Kinski und so gemacht. Und er hat unter anderem in den letzten Jahren auch, er hat eine ganz eigene Einstellung zur Natur, muss man sagen. Also diese Romantisierung ist nicht Werner Herzogs Sache, muss man sagen, in dem Sinne. Und er hat auch mal eine Doku gedreht, die auf einen der Pole gespielt haben, das auch am Ende der Welt geheißen hat. Und da referiert er auch über Pinguine. Da gibt es einen wunderschönen Werner Herzog-Monolog irgendwie so, wo ein Pinguin sich von der Herde trennt und dann einfach in seinen Tod rennt. Sozusagen.
Ja, das kommt auch ein bisschen vor als Thema.
In dem genau, Film. Richtig. Und dieses Voice-Over haben sie dann für dieses Trailer benutzt und das fand ich wiederum sehr, sehr lustig. Also wenn das offiziell ist, fand ich sehr mutig, irgendwie das so reinzubringen. Wenn es irgendwer zusammengeschnitten hat, ich werde das noch recherchieren und verlinken, dann fand ich das aber auch eine gute Idee.
Also sie haben sich ein bisschen lustig gemacht über so Naturtierfilme.
Also vielleicht war es eh drinnen, meinst du? Ja, mal schauen. Wie gesagt, alles ungesichert, aber das YouTube-Video gibt's, das kann man verlinken und das macht auch Spaß.
Wie gesagt, also wenn man keinen, so wie ich, Fetisch auf Trickfilme hat, ist wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld, sich das jetzt anzuschauen. Es ist kein großer Unterhaltungswert, aber wenn man jetzt mit Kindern irgendwie einen Film anschauen will und doch Spurenelemente von Erwachsenenhumor auch drinnen haben will, dann ist nicht das Schlechteste.
Ja. Zum Animationsfilm-Thema noch kurz, habe ich halt nämlich Nerd Talk gehört und die waren ganz begeistert von einem Animationsfilm, der gerade zur Zeit in den Kinos läuft. Baymax nennt sich das. Über einen kleinen Jungen, der mit einem medizinischen, also Medizinversorgungsroboter irgendwie umherzieht und halt mit dem Abenteuer besteht.
Das sieht man da so überall Bilder mit so einem in dick so umwickelten weißen Monster?
Genau den. Also ist keine Empfehlung, aber ich dachte mir, das Roboter-Thema oder vielleicht
okay,
das
könnte
vielleicht spannend sein. So. Jetzt aber.
Damit übergeben wir an die Bierschwangeren, möchte gern Biertaucher in Brüssel. Sie hören Aufnahmen aus dem Hotel und Sie hören die Aufnahme von der Strickmaschinen-Interview und alles weitere in den nächsten Folgen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Bis dann.
Ciao.
Viel Spaß.
Prost, Herrn.
Prost.
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 Prost, Hopp. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 191. Wir befinden uns in Brüssel, in der Nähe der FOSDEM-Konferenz, also nicht ganz in der Nähe, sondern schon im Hotel. Und ich frage mal in die Runde, wie der erste Tag von der FOSDEM war. Herr Thomas Berl.
Es war durchaus ein Samstag. Wir haben uns ein paar Python-Talks angeschaut. Im Embedded Linux-Talk habe ich mir dann zusätzlich angeschaut. Ich glaube, der Bernd hat einiges mit Postgres gemacht.
Postgres-Vorträge sind immer überfüllt. Aber einmal habe ich es geschafft, der war interessant. Postgres und JSON. Postgres ist die beste JSON-Datenbank. Grundaussage zusammengefasst.
Herr Hopp, Kommentar zum Tag?
Ich bin immer nur hinterher gedackelt.
Alles klar. Können Sie was vom Pre-FOSDEM-Programm sagen am Freitagabend?
Ja, wir können uns sogar noch erinnern, was alles passiert ist.
Bitteschön.
Also, na, nur ganz grob umrissen. Es gibt dann immer am Freitag bei der FOSDEM dieses Bier-Event. Das findet in der Delirium-Bar statt. Dort kann man sich Biertokens kaufen. Das sind Bierdeckel. Sollen wir unseren Schwank von vor 2 Jahren erzählen, weil heuer ist eigentlich nichts passiert.
Du kannst es gerne erzählen.
Ja, also. Wir haben 2 Space Invader gefunden. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal einen twittern mit dem Hashtag Biertaucher Podcast.
Sehr gut. Also auf Haus, wenn der angesprayt, kann man dazu sagen, oder?
Angepickt.
Angepickt. Okay, und was ist passiert bei diesem Bier-Event in Deliriumbräu?
Also es ist eben so, man kann sich entweder mit Cash Bier kaufen oder man kann sich bei der FOSDEM-Crew Tokens kaufen, mit denen man das Bier dann etwas billiger bekommt, wenn man mehrere Tokens kauft. Also vor 2 Jahren waren wir schon ganz früh dort, haben uns eben solche Bierdeckel-Tokens gekauft, sind also wirklich Bierdeckel.
Ein Bierdeckel-Vorrat.
Genau, haben wir uns einen Bierdeckel-Vorrat angelegt, sind dann zur Bar hin und haben den Kellner dann die Bierdeckel gegeben, um damit zu bezahlen. Er hat das aber nicht ganz gecheckt und hat dann die Bierdeckel auf die Theke gestellt und die Bier draufgestellt. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis wir ihm klar machen konnten, nein, wir wollen tatsächlich mit Bierdeckel bezahlen.
Man muss dazu sagen, es gibt sehr viel Bier, also sehr viel verschiedene Bier in dieser Delirium-Bar, ne?
Ja.
Über 1000.
Glaube ich. Wir haben einen Guinness-Weltrekord von vor ein paar Jahren. 2004 oder so? Irgendwas.
Ja. Wie lange seid ihr noch blieben in der Delirium Bar? Ich bin durch nach zwei Bier gegangen.
Ich glaube bis eins oder so waren wir. 12:01? Halb eins?
Ich glaube, da waren wir schon zu Hause.
Halb eins.
Halb eins.
Achso,
wir waren nochmal Pommes essen von
echt, ist jetzt zweimal ins Friedland gegangen?
Hast du das schon mal erzählt, das
Friedland? Nein,
dann oder sag einmal, mal den Geheimtipp.
Also es gibt, ich werde es versuchen im Shownotes zu markieren, es gibt in der Nähe von diesem Hauptplatz von Brüssel, da ist so eine Börse, heißt das glaube ich, und dort gibt es einen Pommesfritz-Stand, der heißt Friedland. Und da kriegt man sehr gute Pommesfritz.
Ja. Man kann dann auch ein Sandwich bestellen und die Pommes frites ins Sandwich reingeben lassen.
Das habe ich übrigens heute gemacht, das ist nicht empfehlenswert, weil das habe ich nicht zusammen gegessen.
Nein, das ist sehr ein Sandwich.
Generell, Essen und Trinken in Belgien dürfte recht gut funktionieren. Kann man, also, wir haben gestern auch Waffeln gegessen, die kriegt man da irgendwie, so wie in Dänemark, das Softeis oder was ist dann noch vergleichbar? Also man kriegt da mal eine Waffel und dann kann man sich irgendwie alles Mögliche drauf tun lassen.
Was, Nutella,
Schlagobers,
weiße Schoko,
Obst, Schokolade, Nutella gibt es hier in 50 Kilo Gläsern.
Und das haben wir gemacht in der Nähe von Mannequin Piss, ein Wahrzeichen von Brüssel, kann man so sagen. Zumindest eine Sehenswürdigkeit. Ne?
Also ein Wahrzeichen.
Sehenswürdigkeit, ja.
Es ist ein sehr kleiner, also ein kleines Männchen, das halt pisst, dafür wahrscheinlich Mannequin Piss. Und das Lustige ist, gleich dahinter gibt es dann einen Space Invader, also diese Space Invader, die so die Kacheln an der Wand sind. Und der Space Invader pisst dann eben auch. So mit gelben Pixels.
Ich drücke diesen Moment auf den Tweet-Button.
Ja, wir sind ja ein Audio-Podcast.
Ja, und das ist alles nicht Realtime.
Macht ja nichts.
Okay. Und eins müsst ihr mal erzählen, also nachdem ihr wart mit mir am Freitag Fritten essen, ne, und dann in dem Delirium sehr viel Bier trinken, und dann wart ihr nachher noch einmal Fritten essen.
Ja.
Ja. Aber ohne Soße diesmal.
Ohne Soße. Ja. Und wie war die Schlange sozusagen? Also waren auch die von der Nacht noch Betrieb bei dem Friedhof?
Es war durchaus Betrieb, ja.
Aber wir haben sie jetzt nicht lang anstellen müssen. Es war irgendwie in ein paar Minuten erledigt.
Aber um ganz genau zu sein, waren wir dazwischen noch in der Floris Bar.
Und haben Mezcal getrunken. Und der war ausgezeichnet.
Und so einen Wurm.
Einen Wurm
hast du? Den habe ich gekriegt.
Du hast einen Wurm gekriegt?
Mhm. Also du hast eigentlich dreimal gegessen gestern.
Ja.
Wenn man den Wurm dazu zählt.
Also dein Alkoholgetränk hat einen Wurm gehabt.
Ja.
Und den hast du mit runtergeschluckt.
In einer Mezcalflasche ist immer eine Made mit drinnen. Und ich war halt, wir haben eine Flasche ausgemacht. Also wir haben nicht eine ganze Flasche ausgemacht. Wir haben das letzte Ende von einer Flasche haben wir bekommen.
Und du hast den Wurm.
Und ich habe den Wurm bekommen, weil alle anderen waren zu feig.
Also nicht Crunchy. Made in Japan, sondern Made in Mezcalflasche.
Genau. Oro de Oaxaca. Nein, Oaxaca. War ausgezeichnet, sehr zu empfehlen. War nicht der teuerste auf der Karte, war nicht der billigste auf der Karte, aber der Kellner hat ihn mir empfohlen und der war sehr gut. Wobei man dazu sagen, also für die Leute, die das nicht wissen, Mezcal, Tequila ist ein Mezcal. Also Tequila ist quasi der Champagner oder so, die spezielle Sorte von oder Version von Mezcal. Mezcal ist so der allgemeine, das ist wird aus Agaven gemacht. Und die haben durchaus auch so eine große Spannweite von Qualität und es gibt wirklich, wirklich guten und wirklich, wirklich teuren Mezcal und so. Also das ist nicht einfach nur der Killer, sondern da gibt es schon Feinschmecker in der Ecke, genauso wie beim Wein bei uns.
Habt ihr allgemeine Fostem-Empfehlungen, also was man zur Fostem mitbringen sollte oder was man vorher machen soll? Hierstalk für die Füße.
Ja, für die Füße.
Also, ja, kann ich bestätigen.
Ein Sauerstoffzelt.
Weil die Bars so voll sind, oder wie meinst du
das? Nein, wegen der Vortragsrede. Keine so, Luft, ja. Zu viele Leute, ja. Stickig.
Sehr gestopft, ja.
Ich habe sehr genossen, dass man halt mit den Leuten direkt persönlich sprechen kann. Dafür habe ich auch versucht, ich habe keinen Laptop mit und versuche die Online-Zeit so gering wie möglich zu halten, weil Chatten im ERC und so weiter kommen dann eh, wenn man wieder daheim ist. Genau.
Ja. Habt ihr ein Netz gehabt, wer auf der Fostem? Das funktioniert?
Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
In den Sälen war es besser als draußen, habe ich das Gefühl.
Ich finde ja, dass die interessanten Sachen dann eher am Gang passieren oder halt nicht direkt bei den Vorträgen, weil die Vorträge sind halt was, das kann man sich vielleicht sogar zu Hause in Ruhe dann mit den Filmaufnahmen noch zusätzlich anschauen
Und es ist auch so, dass zum Beispiel die interessanten Vorträge wie die Postgres-Vorträge, dass man gar nicht reinkommt. Mhm. Das heißt, man sollte sich dann nicht darauf irgendwie verlassen, dass man nur zu den Vorträgen geht, sondern halt auch das ganze Rahmenprogramm und so weiter auch nutzen. Es gibt dann bei der FOSTEN am Freitag, wie gesagt, immer am Vorabend dieses Bier-Event. Und am Samstag haben dann die ganzen einzelnen Organisationen meistens irgendeine Art von Dinner und so weiter.
Da geht es ja jetzt hin, ne?
Genau, wir gehen zu einem hin. Es gibt dann auch noch, ich glaube, die Tyson-Leute haben auch extra ein Event und die Gnome-Leute haben ein Event. Und ich glaube,
OpenSUSE hat ein Event, habe ich gestern gesehen. Also wahrscheinlich ein ganzer Haufen von.
Und ich glaube, der lokale Hackerspace, der hat ja auch so ein Game, so eine Game Night. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie vor 2 Jahren, wo es dann die Möglichkeit gegeben haben, die Nintendo 64 und PS1-Spiele zu spielen und halt so ein bisschen zu netzwerken in gemütlicher Atmosphäre im Hackerspace in Brüssel. Wo uns der Name jetzt aber leider nicht einfällt. Mhm. Wird dann in den Shownotes ergänzt vom Horst.
Der leider zu müde ist, um hinzugehen.
In Bezug zum WLAN, vor 2 Jahren, wie wir waren wir am Abschluss-Talk auf dem Allgemeinen, da haben es dann erzählt, wie das WLAN aufgebaut ist und was die Probleme sind, wenn so viele Leute sind. Und dann haben sie aber gesagt, da das ja eine freie Konferenz ist, die verkaufen keine Eintrittskarten, ist halt immer schwer zum Schätzen, wie viele Leute da sind. Das machen die anhand der WLAN-Zugriffe. Die berechnen halt, oder sie schätzen halt, dass jeder so 1, 2, 3 Geräte hat und dann rechnen sie aufgrund der Zugriffe dann, wie
viele Leute da waren. Wobei dadurch, dass wir, wie wir gestern gelernt haben, das iPhone seit einem der neuesten Releases die MAC-Adresse randomisiert. Ja, ist das jetzt fragwürdig, ob man das so...
Ich habe eine andere MAC-Adresse, ja, das könnte sein.
Dann zählst du als 2 Besucher.
Was aber okay wäre. Ah, ja. Kann man sagen, pro Tag sind so viele Besucher, weil sie wollen ja vielleicht wirklich messen, ist am Sonntag mehr los oder am Samstag, weil ich kann mir vorstellen, dass die lokalen Leute vielleicht auch mal einen Sonntagsausflug machen und sich das Ganze anschauen, weil wir sind ja natürlich ganzes Wochenende da und für uns wird sich das auszahlen, nicht nur einen Tag hinzukommen.
Und was ich heute gelesen habe, ist, dass das WLAN schon IPv6 ist, weil vor 2 Jahren haben sie schon gesagt, dass sie Probleme haben mit den IPv4-Adressen im LAN. Wie viele Leute?
Die Zukunft ist has arrived.
Ja. Das hat der Gibson schon gesagt, die Zukunft ist da, sie ist noch nicht gleichmäßig verteilt. Ja.
Und dann gibt es natürlich auf der FOSTEM gibt noch die ganzen Stände, aber da kann der Horst sicher am meisten sagen, weil der hat sich das am besten angeschaut, wo die Projekte, die ja, so Stände haben, wo es die Projekte vorstellen, das hat dann alle Linux-Distributionen waren da, sogar Diaspora lebt noch, die haben einen Stand gehabt.
Echt? Wo?
Neben der FSFE.
Direkt dann in der FSFE und zwischen Mozilla, also gegenüber dann
dazu. Okay. Da waren immer so viele Leute, aber noch nicht hingeschaut. Ja. Also ich habe insgesamt 3 Plätze mit Standeln entdeckt, auf verschiedene Etagen und Häuser verteilt. Und ja. 3, also in einem Nebengebäude ist auch noch, sind auch noch einmal die
Schiffe. Ein J waren wir gar nicht in diesem J-Gebäude.
Ja. Oh ja, dort haben wir uns den Kaffee geholt.
Das ist, nein, dahinter ist das J, oder?
Nein, das ist das J. Ah, okay.
Ja, ich habe noch keine Interviews gemacht, aber das zeige ich dann im Podcast. Ich habe mir eine Python-Schlange gekauft.
Okay.
Zeig her, weil ich habe überlegt, ob ich die kaufen soll.
Okay, ich breche jetzt den Podcast ab.
Zeig deine Python-Schlange.
Zeig meine Python-Schlange.
Die müssen wir immer auf, oder?
Doch, es sind noch
auf. Wie viel hast du bezahlt?
20 Euro.
Ja, okay.
Oh. Ja, lieber Hörer, Sie sehen jetzt nicht, aber...
Schaut meine Schlange.
Der Horst packt gerade seine Schlange aus.
Magst du das tweeten?
Ich kann sie tweeten.
Okay, jetzt tun wir den
Blödsinn. Und ist ein National Geographic...
Zertifikat.
Zertifikat.
Ja. So, jetzt langt's aber. Der tut irgendwie so komisch
aus. Muss es mal Hals um.
Okay, ich stoppe mal die Aufnahme.
Okay, so. Yeah, hi, I'm Wendy and I'm from Konstanz. And we organized this session. We organized a workshop on Friday on hacking knitting machines so that you can use machines from the 70s and 80s and send your own program, designs as pictures to be knitted.
Okay. Yeah. So how do you have this idea to have this old things, and how did you knew that it's gonna work with software, and it's kind of it's not you know, it's not a big GUI, so how did you have the idea to connect two of them?
Well, a lot of fashion schools still use these old machines. Mm-hmm. They're not hacked, they're really kind of basic. And Claire, I met Claire, and she's a textile designer. I work on e-textile projects. Mm-hmm. So we started working together and looking together at things. And at one point we see, there are hacks for these machines. Mm-hmm. And so we invited people, we tried a hack, it was so-and-so. And for this one, this is a hack that has been existing since 2 years. And basically what you do is you order the shield and you hope it works.
Ah, okay.
Yeah.
But as you shown me on the, you know, on the down,
yeah.
So it still looks mechanically, it looks complicated. So
it's still, machine knitting is not an, it's not a, yeah, you have to really get into it. You have to feel at one with the machine. But it's like, I mean, 3D printing as well. You don't just... it's something you learn, something you get in your hand. Yeah.
So can I do it when I like to do it? So how many times would I need to understand it? So like years maybe, or...
I think if you have a good teacher... And, patience. It's with all hand. I mean, I solder, I crochet. It's patience, doing it again and again and again. If you're persistent, then you can.
Okay. And are you trying to spread this, or we can find you only where we can find you?
So you can find Claire's designs and her explications on her website. And then for IAB, and more explanation about the shields and what machines are hackable,
mm-hmm.
and also how to hack them, you can go to the website.
Ah, okay.
They're actively...
Is it motorized that you have to
sign? The software works on Linux and on Windows, and it's really... So you make an image... Maximum 200 pixels, which is every pixel is a stitch. You send it to the Arduino, and the Arduino talks to the machine, and vice versa.
Okay, so it's not that complicated when we don't have to program it. So
it's you have to do things step by step. It's not plug and play.
Can you show us ready things?
Yes.
Yeah.
So these are hand machine knitted, because even with a knitting machine, you still have to do the knitting by hand. And this scarf is a cellular automata. So it's digital data that became a scarf.
Ah, okay.
And if you look at that one, this is a traditional Scottish tartan. And as its images, the images got corrupted.
Okay.
So that's why they're data scarves.
Ah, okay. I like the black one. Maybe we can show the black one.
That's also, well,
that
it's
looks
nice.
So really, yeah.
The black one is also a cellular automata. It will give some nice.
Can you add more colors
that's
to
great.
It?
But it's nice to see the back. So this is why you close them hand by hand. Because if you change color and it's really far, it makes these loops.
But it's still warmer then.
Yeah.
Okay, so we're gonna check it out and try to hack machines. Knitting machines from the 70s sounds really difficult. Okay, thanks.
Thanks, bye.
Wird auch ein Podcast, sonst so viel da irgendwas. Ich habe gerade Thomas, Hopp und Bernd bestochen mit einem Bier, damit sie jetzt freundlich mit mir reden. Und sage einfach nur Prost. Rausgeschmissen das Geld.
Prost.
Wow. Und wir trinken bis am Thomas, der Kinderportion hat, alle ein sehr großes belgisches Bier. Ja, und ich frage einfach in die Runde, wie die FOSDEM war, die jetzt zu Ende war. Herr Perl.
Wir haben jetzt heute noch einen Vortrag über Typesetting gehört. Das Projekt heißt...
Seil, glaube ich.
Seil. Finden Sie dann in den Shownotes, die der Horst wieder vorbereiten wird. Und der hat halt angefangen...
Ich hätte mir die Shownotes abnehmen ab und zu, aber er hat mir noch immer keinen Account gegeben.
Okay, werde ich machen. Okay, sorry.
Er hat schriftlich.
Sorry.
Entschuldigung. Herr Thomas. Audible. Und jedenfalls, der hat irgendwie angefangen, der arbeitet in einer, also der hat eine Druckerei.
Ein Verlag.
Und ich glaube, sein erster Use Case war, ich will ein Cover machen, in dem ich einfach nur ein Plaintext-File habe, wo drin steht Autor, Titel, was auch immer. Und layout mir mal mit einem kleinen Skript die Coverseite und hat das immer weiter und weiter entwickelt, bis er dann bei der Zusammenfassung auf der Rückseite des Buches einen Blogsatz machen wollte. Und das Tool, das er dazu verwendet, war irgendein Perl-PDF-Modul. Und er hat die Wörter aber nicht gespaced, sondern die Textzeile einfach zusammengesqueezed.
Zuerst hat er Blogsatz gemacht, dann ist er draufgekommen, das schaut nicht gut aus, und dann hat er natürlich Abteilung gemacht, und dann ist er draufgekommen, das schaut besser aus, und dann ist er draufgekommen, dass er eigentlich den Blogsatz-Algorithmus von Knut verwendet und den Abteilungsalgorithmus von Knut, die beide für LaTeX entwickelt worden sind, und dass er eigentlich alles von LaTeX verwendet, was man heutzutage noch so verwendet, außer LaTeX. Und hat halt dann sein restliches Projekt drumherum entwickelt.
Und ein Resümee von der FOSDEM, also persönlich?
Wieder ein paar Leute gesehen, die was in den Open-Source-Projekten herumschwirren. Das ist immer so nice für die Vorträge her. Manchmal erwischt man es, dass man einen schönen Vortrag hat, wie zum Beispiel dieser Typesetting. Oder unerwartet, weil wir haben uns eigentlich nur reingesetzt.
Wir haben eigentlich nur einen Sitzplatz gesucht.
Ja. Und zufällig war es gut.
Ja, also das ist, glaube ich, immer auch einfach nur irgendwo reinsetzen und dann schauen, ob es das ist. Ich habe auch in einen MySQL-Vortrag reingesetzt, wo es um Encodings gegangen ist. Das war meiner Meinung nach ein bisschen deprimierend, weil ich habe gesagt, okay, um das Encoding richtig zu machen, muss man mal diese Einstellung machen und diese Einstellung, dann geht es auch immer nicht. Ja, ist vielleicht hilfreich, aber nicht sehr motivierend dann.
Aber sonst warst du wegen den Leuten sozusagen hauptsächlich, dass Leute in Persona triffst?
Ja, außer man hat... Außer
ja, ich habe den Thomas getroffen. Den Bernd.
Und den Horst haben wir auch getroffen.
Und den Kelvan.
Danke. Und den Kelvan. Ja. Der ja auch immer im Bierdacher-Podcast vertreten ist.
Ihr könnt jetzt eigentlich auch zum Bierdacher-Podcast kommen, wir das auch treffen.
Ja, wie du vielleicht feststellen wirst, ist die FOSDEM nicht am Montag.
Ah, okay. Also, dein Fazit zufrieden und hauptsächlich wegen den persönlichen Interaktionen.
Ja, weil die Vorträge kann man sich auch zu Hause dann on demand anhören.
Okay.
Und es anhören. Und es ist ja meistens auch so, dass man die ganzen Vorträge halt vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt braucht und nicht alles Anfang Februar, Ende Jänner braucht. So, vielleicht kommt man dann in 3 Monaten drauf, ich würde jetzt irgendein Typesetting-Ding brauchen.
Und dann
findet man das Projekt und dann schaut man sich das Video an, wo der das vielleicht erklärt. Also zumindest bei mir meistens so, dass ich so irgendwie dann mir die Talks anschaue, also direkt auf der Konferenz. Weil es ist ja meistens dann erschlagend, wenn man den ganzen Tag Talks anhört.
Und sonst Rahmenprogramm und so, FOSDEM war eine Reise wert?
Ja, schon, oder?
Ja. Ja. Vielleicht gleich über zum Herrn Ob.
Ich habe einmal ein dritte Weltland bereist. War auch sehr interessant.
Wie hast du gemerkt, dass es ein dritte Weltland ist?
Naja, das Essen ist gut und die Straßen sind schlecht.
Ah, okay. Ja,
das Abendprogramm war ganz nett. Und auch so die Nicht-Vortrags-Geschichten auf der FOSDEM, also die Standrunden, die dazu herumstehen von verschiedenen Projekten.
Also hast du fest die Standrunden angeschaut, oder?
Ja, schon. Also... Bei ein paar Ausgewählten habe ich mir dann die Pickel mitgenommen, damit ich mich daheim dran erinnere, was ich mir genauer anschauen will. Und da waren schon eine Handvoll dabei.
Ja. Und FOSDEM war eine Reise wert für dich?
Ja.
Und Herr Schlatze, wie fühlt man sich als wirklich allerleibendster Sponsor des Bierdacher Podcasts? Wollte ich mal einreiben. Also wie ist das empfehlenswert, so das Gefühl, dass man immer denkt, boah, wegen mir gibt es den Bierdacher Podcast? Und
ja, da gibt es ja nicht nur wegen mir. Aber ich habe jetzt ein Bier zurückbekommen, war das schon wert.
Okay. Und kannst du das Feeling, so den Bierdacher Podcast zu finanzieren als Finanzier weiterempfehlen?
Natürlich. Immer fleißig flattern.
Okay.
Wer noch Flatter hat.
Okay. Und sonst zum FOSDEM, dein Fazit sozusagen, ganz persönlich.
Ja, Reise wert. Vor allem rundherum, belgisches Bier. Wie gestern schon gesagt, Freitag das Bier-Event. Dann am Samstag geht man meistens zu irgendwelchen Gruppendinner mit, oder nicht? Oder man trifft sich halt so in der Gruppe, mit der man da ist.
Das ist vom Gruppendinner, die Podcast-Hörer wissen noch nichts.
Ja, wir waren gestern beim Jolla-Dinner.
Und?
Haben halt viel über Telefone geredet.
Okay.
Bedienung war schlecht. Und über der Mainz, ja, aber die Bedienung war eher schlecht in dem Lokal. Steak war okay.
Steak?
Ja, Steak. Bier war dort schlecht.
Und teuer.
Und teuer. Aber wir waren dann noch später im
Music Club. Recycled. Da gibt es einen Club. Und aus irgendeinem wahnsinnigen Zufall, es hat nichts mit der Fasting zu tun, ein paar Freunde von mir haben die letzten 11 Jahre einen regelmäßigen Club im Ritz gehabt, das ist so ein Gürtelbogenlokal. Und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Jugendverein oder so, die machen eben mit Gameboys Musik. Gameboymusicclub.org, alles in einem Wort. Und aus irgendeinem wirren Zufall haben die genau dieses Wochenende einen Auftritt in Brüssel gehabt.
Das heißt, ihr habt euch die Gameboy Music live...
Wir sind dort hingegangen und haben Apfelstrudel bekommen.
Apfelstrudel.
Bisschen billigeres, bisschen besseres Bier als bei dem Dinner. Gute Musik.
Ganz wichtige Frage zum Dinner, da hat man selber zahlen müssen oder hat das nur die Firma gezahlt?
Ja, das war besonders witzig. Die haben sich geweigert, die Rechnung aufzuteilen. Das heißt, alle 5, und das waren 5 große Tische, haben miteinander eine Rechnung bekommen.
Okay. Das heißt, wer wenig gegessen hat, war selber schuld.
Nein, du hast... Es ist halt dann einer herumgegangen und ist die Liste durchgegangen und hat halt die Arbeit vom Kellner erledigt. Was natürlich weder die finnischen Veranstalter noch die österreichischen Gäste verstehen werden, weil bei uns ist das halt nicht so in Finnland. Da kann man einfach getrennt zahlen, aber das ist kaum wo auf der Welt so.
Das Event mit dem Game Boy Music Club war ja von einer österreichischen Kultur...
Ja, genau. Irgendein...
Das ist halt der Apfelstrudel.
Ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber veranstaltet war es halt von einem österreichischen Kulturverein in Belgien.
Es gibt in Belgien anscheinend einen österreichischen Kulturverein und der lädt dann anscheinend immer wieder österreichische Artists.
Haben wir den als Österreicher mit unseren Steuergeldern so bezahlt? Das ist irgendwie von so.
Also ich habe.
Und ein Wurmfortsatz.
Es hat auch solche Flyer gegeben beim Event, da sind wir drauf gestanden. Eine GVAT-Adresse, also wahrscheinlich schon. Zumindest in Kooperation oder so.
Sonst, Herr Schlapse, zum Thema Entwicklungsland Belgien.
Zum Thema Belgien. Nein, ist alles gesagt worden. Zur Konferenz haben wir heute noch einen Vortrag gehört vom Lennart Pöttering.
Pöttering über System D.
System D, der war noch relativ interessant. Wieder in einem überfüllten Raum.
Was sagst du zur Raumaufteilung?
Zur Raumaufteilung, naja. Das immer überfüllt, außer die Themen, die keiner interessiert. Hint, MySQL, da haben wir einen riesen Raum, der ist immer halb leer. Ja, aber das ist halt leider so, wie es ausschaut.
Wenn man deinen Twitter-Stream folgen will von der FOSDEM, wonach muss man suchen?
Ja, @brot und -FOSDEM findet man dann schon meine Tweets über die FOSDEM. So viel sind es nicht, aber beliebt, wie es ausschaut. Mein Rand über MySQL und Postgres.
Räume. Wie hast du das fast am Wochenende verbracht, Horst?
Ja, ganz leibend. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Bier mit 10% getrunken. Und den Rest erzähle ich dann im Podcast. Ich muss erst meine Gedanken ordnen. Das passt noch nicht so ganz.
Die 10% sind noch immer in Aktion.
Aber ich tue sie jetzt nachprozentigen mit so einem Leffe. Das hat aber nur 6%. Okay. Ich entnehme dem nicht ganz so grantigen Blick vom Hopp, dass der Podcast hiermit beendet ist.
mir fiele jetzt nicht wirklich noch was ein. Aber
also können Sie jetzt schon anmelden auf hopcon.org für die Grumpiest Conference in Central Europe 2016 in Wien.
Jetzt muss die Domain wirklich registrieren.
Eine Frage jetzt noch, so voll, soll jetzt nicht so patriotisch wirken, aber so ganz einfach... Ihr wart jetzt 3 Tage in Brüssel. Habt ihr irgendwas Heimwehartiges oder so? Irgendwas, ist auf irgendwas aufgefallen aus Wien oder aus Österreich, was ihr jetzt sozusagen vermisst habt, sodass dass ihr euch jetzt wieder freut?
Gute Straßen. Das war kein,
du bist
das war kein
Verkehrsmittel gefahren.
Ich bin einmal mit der Straßenbahn gefahren, das war okay.
Und sonst Taxi bist du 2-mal gefahren, ne?
Taxi bin ich gefahren, aber wir sind viel zu Fuß gegangen. Wir müssen an die 20 Kilometer zu Fuß gegangen sein und das war vorher kein Schmäh. Die Straßen in Brüssel sind wirklich schlecht.
Ja, wie meinst du das?
Die Gehsteige,
inklusive Gehsteige.
Die Gehsteige sind alle gepflastert, aber sehr holprig und es fehlen Pflastersteine und es ist schlecht ausbessert mit Asphalt, nicht überall. Manchmal stehst du in der Erde mitten am Gehsteig.
Das heißt, das war nicht fußgängerfreundlich. Du bist mehr Straßenqualität.
Das ist nein, das.
Wir wissen nicht, wieso er gestolpert ist.
Du bist im Gatsch geflogen. Bitte, bitte Details, bitte Details.
Nein, ich glaube, das ist... Ich habe kein Problem damit gehabt, da zu Fuß zu gehen, aber es ist mir aufgefallen, dass das einfach wirklich ein eklatanter Unterschied wieder mal besteht zwischen Wien und einer anderen Stadt.
Also du meinst, Wien ist relativ für eine Großstadt gut gepflegt, sozusagen, was die
Gehsteige betrifft. Das wissen wir ja und das hat sich wieder mal bestätigt. Oder wann hast du das letzte Mal das Schlagloch gefunden in Wien?
Eben. Und sonst, also mir ist aufgefallen, es ist, ich freue mich jetzt in Wien, dass ich wieder Leitungswasser trinken kann, weil hier das Leitungswasser ziemlich chlorig ist.
Ja, ich habe einen Brand gehabt, das war hilfreich beim Wasser trinken.
Das heißt dann Leitungswasser mit
Chlor drin? Das hat sein müssen.
Ich habe sehr viel Leitungswasser getrunken das ganze Wochenende. Danke, dass du mir das jetzt erst
sagst. Ja, hast du überhaupt nicht geschmeckt, dass es ein bisschen chlorig war?
Dadurch, dass ich ein bisschen verkühlt und verschnupft bin, also habe ich das alles ziemlich gut vertragen.
Das habe ich dann nicht verpasst, weil ich habe kein Leitungswasser getrunken.
Okay. Das heißt, kann unter, geht auch nicht ab.
Nein, das, also, wenn es zu chlorig ist, dann wird es mir natürlich abgehen, ja. Aber.
Sonst Restaurantpreise oder irgendwas?
Teuer.
Ja, das Bier ist natürlich relativ teuer, aber das ist für die Gegend ganz normal. Also, es ist billiger als in Dänemark, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Ja. Sicher billiger als in Finnland. Aber so. Im Supermarkt ist mir aufgefallen, dass die Lebensmittel eigentlich so quasi die gleichen sind.
Ja. Ich glaube, im Restaurant zahlt es ein bisschen mehr als bei uns.
Ich weiß nicht, wir waren eigentlich in den eher ein bisschen besseren Restaurants und da fällt es halt nicht so auf. Ja. Also, beim Vietnamesen Menü um 13 Euro, wirklich gutes Essen, aber Menü um 13 Euro mit Vorspeisen und Hauptspeise ist halt, kannst du bei uns in Wien auch zahlen oder mehr.
Anstand Würstelstand gibt es eben Pommesbuden und Waffelgeschäfte. Wir haben aber, glaube ich, das Pikante deckt ja der Würstelstand in Wien ab. Das Süße, da haben wir eigentlich keine.
Diese fliegenden Waffelstände gibt es bei uns
noch. Naja, die Autos, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber Wien hat die höchste oder zweithöchste Dichte an Eisgeschäften in ganz Europa. Aha. Und damit auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob das ist, die Info habe ich von vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber...
Was im Winter halt nicht gilt, aber...
Stimmt nicht, ich glaube am Schwedenplatz kriegst du inzwischen auch...
Die könnten eigentlich im Winter Waffeln verkaufen, unsere Eisgeschäfte, ne? Das wäre die Sache.
Ja, die gibt es ja eh, aber da müssen wir extra bezahlen.
Okay.
In diesem Sinne wünschen wir dir, liebe Hörer, dir, liebe Hörerin, wie viele Hörer habt ihr?
Mit euch inklusive, glaube ich, haben wir 5.
Ich glaube, du kannst das namentlich nennen.
Ja. Du und du und du. Vielleicht seid ihr das nächste Mal dabei, bei der Postem in Brüssel. Wir werden jetzt schon langsam uns in Richtung Gage bewegen.
Ja, ich habe vergessen, den Bernd zu fragen, ist Postem eine Reise wert?
Immer. Schon, immer eine Reise wert.
Obwohl es das nicht auf Firmenkosten direkt aus ist, oder?
Ja, das ist, wenn man rechtzeitig drauf schaut, wenn man es hat, dass man es braucht oder so, ist der Flug nicht teuer, Hotel ist nicht teuer.
Ja.
Das, also eine Reise wert. Und den Zuschauern, Zuhörern noch sagen, bitte flattern, nicht vergessen.
Danke, Bernd.
Vorbild.
Okay. Ja. Und so leiwand wie der Bernd kann man sich einfach nur fühlen, wenn man wirklich wöchentlich den Biertacher Podcast fliegt.
Richtig, ja.
Ich glaube, ich muss jetzt...